2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Jetzt muss Mega schotten. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor liegt.
Moin, es ist Montag, der 3. Februar 2025. Wir sitzen in der Levi's Music School in der Südkurve des Millerntor-Stadions. Es ist die 107. Monatssendung des Millerntons und wir sitzen hier heute zu viert, weil Debbie ist im Urlaub. Schönen Gruß. Johnny und Sebastian sind terminlich verhindert. Keine Grüße, keine Ausrede. So.
Und Urlaub ist auch keine Ausrede.
Naja, da wo sie hinfliegt, würde ich schon verstehen, wenn man da hin will auch.
Wo ist sie denn?
Ja. Wangerooge.
Genau. Rostock.
Und dementsprechend sitzen aber mit mir, Mike, noch drei weitere Personen in diesem Raum, die ich jetzt der Reihe nach vorstelle. Mir gegenüber, oh, schönen grauen Rollkragenpulli, Sven.
Ja, moin. Schönen Dank. Ich freue mich mal wieder hier zu sein. Den Pulli habe ich gewählt, weil mein Podcast-Kollege Micky Beisenherz derzeit beruflich in Australien ist. Und ich wollte die Lücke, die sich dadurch ergibt in der Podcast-Welt, einfach mal stilvoll schließen.
Es wird super heute. Ich habe das jetzt schon im Gespür. Zu seiner Rechten, mir schräg links gegenüber Justus.
Ja, hallo, was soll ich dazu noch sagen?
Ja, Justus, wenn du jetzt einen Podcast-Kollegen hättest, einen berühmten Podcast-Kollegen, der so ähnlich aussieht und ist wie du, wer ist denn das?
Oha!
Markus Lanz zum Beispiel.
Der sieht so aus wie ich? Ja. Das habe ich aber wirklich noch nie gehört.
Nee, das
der
macht einen Podcast? Das würde ich eher bei Mike verorten, eigentlich so mit der Frisur.
Ja, der hat einen Podcast. Oh, der sieht doch schon ein bisschen aus wie Richard David Precht, finde ich, Mike.
Lanz oder ich?
Kannst du dir aussuchen. Also ja. Wenn es so weitergeht, sehe ich bald aus wie Oliver Pollack auf jeden Fall.
Und wenn diese Sendung so weitergeht, dann sitzen wir noch um 4 und haben richtig viel Spaß. Justus gegenüber Tim.
Ja, moin. Ich freue mich, da zu sein. Und ich freue mich, dass wir Sven und Justus dazu unwissentlich, also sie wussten es nicht, dazu verhaftet haben, dass ihr quasi Teil unserer Redaktionssitzung seid. Weil ich habe genauso viel vorbereitet wie für eine Redaktionssitzung. Und die Themen sind eigentlich auch relativ ähnlich.
Ja, dann fangen wir an.
Genau.
Hast du schon mal gehört, Herr Podcast-Kollege? Hast du schon mal gehört? Redaktion.
Erste Folge hatte ich kurz reingehört, Mann.
Da hast du gedacht, scheiße, das muss ich mir nicht nochmal antun. Weiß ich alles. Jetzt ja mit Video. Hallo, abonniert uns auf YouTube, Leute. So nämlich.
Super, dass du das sagst, wo wir jetzt heute nicht aufnehmen.
Achso, ja, kein Video. Ja, aber es ist schade um den Rollkragenpulli auf jeden Fall von Sven.
Mach mal ein Foto von.
Ja, machen wir gleich. Liefern
nur der Mache ich aber Selfie. Ja. Mit Micky Beisenherz und ich.
Friedrich Merz und Micky Beisenherz.
Musst du auf Instagram dann taggen, ne? Weißt du.
Ich möchte mit euch.
Dahinter sind übrigens Walter Frosch und Holger Stanislawski auch noch hinter Micky Beisenherz.
Auf so Hoverboards.
Ja, wenn du die beiden auch auf Instagram taggst, dann könnte das richtig was werden.
Ich möchte mit euch über den Rückrundenstart sprechen.
Von St. Pauli?
Ja, von... Alter Falter. Ja, genau. Über 7 Punkte aus 3 Spielen. Und ich finde, da müssen wir einmal drüber sprechen, weil unreflektiertes Abfeiern des FC St. Pauli hat diesem Podcast-Format noch nie geschadet. Wirklich noch nie. Und deswegen machen wir das jetzt einfach mal. Mike, wir starten mit dem negativen Gefühl. Ja, Mike guckt schon genervt nach oben. Mike, wie ist denn das 1-1 gegen Augsburg jetzt? Was nimmst du denn davon mit? Was sind die Learnings? Ich war kurz davor, in der Mixzone Hauke Wahl zu fragen, was ist jetzt das Learning aus dem Spiel? Im besten LinkedIn-Sprech.
Und was hast du stattdessen dann gefragt?
Gar nichts, ich habe lieber die Presse gehalten.
So, danke für diesen Podcast, das war's dann auch. Also die Learnings sind auf jeden Fall, dass man einfach so weiterspielt wie in der ersten Halbzeit und dann kriegt man keine Probleme. Wahrscheinlich hält man das vielleicht auch nicht 90 Minuten durch und das Doofe am Fußball ist ja immer, dass es auch einen Gegner gibt und der wollte das ja nicht. Und trotzdem hätte man aus dem Spiel auch mit 3 Punkten rausgehen können, wenn diese scheiß Flipper-Geschichte da auf der rechten Verteidigerposition nicht passiert wäre, wo der Ball dann irgendwie beim Augsburger landet.
Fühlte sich so an auf jeden Fall.
Fühlte sich so an wie
wobei Debbie in Rostock im Urlaub ist oder was.
Und dann die Flanke natürlich auch noch so reinkommt, dass der da in einer Traube aus 4 Leuten
einfach den Fuß genau richtig hinhält und sein Tor macht und sei mir auch gegönnt, junger Spieler und so, freue ich mich für ihn, aber doch nicht gegen uns.
Weißt du, wer richtig, richtig angefressen war beim Gegentor oder über das Gegentor? Alexander Blessin. Da hast du richtig gemerkt, der beißt sich gerade auf die Zunge, damit er nicht richtig ausfallend wird. Was er hat keinen Namen genannt, aber man wusste genau, was die Defensivarbeit des offensiven Außenbahnspielers in der Flankensituation da anging. Da war, das fand er richtig scheiße. Hat er dann auch gesagt, ja, nachgehen ist schon die ganze Saison ein Thema bei einigen Spielern und so in der Richtung und so. Und dann, ja, der war richtig gut drauf.
Aber das Abendblatt hat es ja ausgeschrieben.
Das hat ausgeschrieben, dass was?
Dass das Dapo war.
Ach so, ja, das Abendblatt, wenn das Abendblatt das schreibt, die wissen das. Immer. Ja, genau.
Die haben vielleicht gefragt, was das Learning ist und haben darauf eine Antwort bekommen.
Hallo Alex, was ist dein Learning von diesem Spiel?
Genau.
Ja, genau so wird es gewesen sein. Sven, wo hast du denn das Spiel verfolgt?
Ich habe das Spiel in der Südkurve verfolgt und dass Dapo in der Situation nicht gut ausgesehen hat, das erfahre ich jetzt zum ersten Mal, weil ich erstens das Abendblatt selten bis kaum lese und zweitens meine Brille im Fanladen vergessen hatte vor dem Spiel und eigentlich nur den Einschlag beobachten konnte am Ende. Und Farben habe ich noch gesehen.
Also, beste Voraussetzung, um jetzt so ein Spiel zu analysieren.
Ja, aber lass uns da doch mal reingehen, Tim. Wie ist denn das? Man hört ja immer wieder, auch wenn man es nicht sieht, dass Dapo, Defensivarbeit war nie seine größte Stärke. Und dass er auch so ein bisschen im Moment vielleicht ein bisschen down ist, weil er keinen Stammplatz hat. Und weil fit genug müsste er gewesen sein nach der Einwechslung, die ja erst um die 70. Minute rum stattgefunden hat. Mhm. Was denkst du?
61. Ich 61. muss kurz korrigieren. Okay. Ich war nämlich deswegen so überrascht. Ich habe vorhin kurz schon mal geschaut für morgen in der Lage die Kicker-Noten. Und normalerweise kriegst du erst ab der 60., also wenn du ab der 60. eingewechselt wirst, kriegst du keine Note mehr. Und jetzt kann man natürlich sagen, wegen Nachspielzeit und so gibt es dann auch an der 61. vielleicht noch eine. Aber während alle anderen entweder eine 3 oder Gilavogi sogar eine 2,5 gekriegt haben und ich glaube zwei Leute noch eine 3,5, Dapo als Einwechselspieler nur eine 4.
Eieieiei, das wird hart an ihm nagen, glaube ich. Nein, aber es ist, also ich finde es spannend. Ich fand auch seine Reaktion spannend. Der hat ja nachdem er gegen Heidenheim eingewechselt wurde, hat er ja schon ein, ich würde sagen, durchaus scharfes Interview gegeben da in der Mixzone und hat gesagt so, ja, hier, ich habe mich, also die Neuzugänge, dass da jetzt neue Leute auf meiner Position sind, das interessiert mich nicht. Ich habe mich bisher bei allen Clubs immer durchgesetzt und mit Toren und Assists nachgewiesen, dass ich das kann und so. Und da hat man schon gemerkt so, ja, okay, der ist richtig angefressen, dass er auf der Bank sitzt. Interessant ist aber, dass er halt gesagt hat, ich habe meine Qualitäten nachgewiesen mit Toren und Assists und das tatsächlich dann, wenn man so zwischen den Zeilen auch hört und das auch schon bei Fabian Hürzeler gehört hat, darum geht's gar nicht bei dem ganzen Thema, ne? Also es geht gar nicht um die offensiven Qualitäten, um den offensiven Output sozusagen, sondern es ist dann tatsächlich eher die Arbeit gegen den Ball. Und da muss man auch sagen, Morgan Gilavogi ist halt, er ist einer der Besten, ne? Also der war damals in der Ligue 2, die zweite.
Probablement oui.
Ja, okay.
What?
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 Da war.
Du musst mehr französische Podcasts hören. Probablement. Heißt es doch, oder nicht?
Wahrscheinlich. Da war.
Lateinisch.
Wie heißen da die französische zweite Liga auf Lateinisch?
Gab's damals noch nicht.
Da war er auf jeden Fall der Spieler, der die meisten Bälle zurückerobert hat im gegnerischen Drittel. Das ist übrigens in der zweiten Liga letzte Saison, ist das Elias Saad gewesen. Ich wollte hier gerade einen Punkt machen und tippe mit meinem Zeigefinger auf den Tisch, aber das darf ich nicht, deswegen mache ich das jetzt in der Luft. Und das Dapo war davon ganz schön weit entfernt.
Der hat ja auch nie französische zweite Liga gespielt.
Genau, und es ist halt, also das ist schon ein Thema, die ganze Saison über ist das genau diese Arbeit gegen den Ball ein Thema. Übrigens auch bei Scott Banks ist das auch ein Thema, weil Scott Banks hat Alex Blessin aber immer gesagt, okay, das ist etwas, was er noch lernen muss. Ich glaube, bei Dapo geht man davon aus, das muss der jetzt eigentlich schon drauf haben so und war ja auch damals zu Saisonbeginn, zumindest wurde es im Nachhinein so gesagt, dieses 3-5-2, was man gespielt hat, ohne offensive Außen. Da ging es dann halt auch darum, dass man defensiv, dass das noch nicht so sattelfest war. Und das ist wohl immer noch ein Thema. Manchmal bin ich mir aber auch nicht sicher, ob man Dapo damit jetzt Ich glaube, auf den ist auch ein besonderes Auge, wird da jetzt draufgelegt auf seine Arbeit gegen den Ball. Und da ist wahrscheinlich auch alles ein Nagel, auf den man draufhaut jetzt. Dass man da, dass er es dann vielleicht auch ein bisschen schwieriger hat. Ich achte da inzwischen aber nach seiner Einwechslung immer besonders drauf, wie intensiv sozusagen auch gegen den Ball gearbeitet wird. Und gerade wenn er mal überspielt wird, wie schnell er versucht, wieder hinter den Ball zu kommen. Weil das eine Sache ist, die mir bei Gilavogui aufgefallen ist, dass der wird überspielt und dann im Vollsprint geht, versucht er wieder hinter den Ball zu kommen. Ne? Ob er das dann schafft, weiß ich nicht. Ob er das dann richtig macht, den Laufweg auch richtig macht, sicher nicht jedes Mal, aber er versucht es auf jeden Fall in einer Intensität, die man bei Dapo durchaus sich wünschen könnte.
Also, so, und du guckst es jetzt an und was beobachtest du?
Dein Learning.
Ja, was ist dein Learning aus der Beobachtung?
Mein Learning ist, auf der offensiven Außenbahn ist Alexander Blessin sehr darauf erpicht, dass das defensiv, dass die Arbeit gegen den Ball passt. Und bei einigen passt sie und bei anderen passt sie nicht, noch nicht, weiß ich nicht. Und ich habe das Gefühl, dass Dapo Afolayan vielleicht in dem internen Ranking der offensiven Außenbahnspieler nach diesem Spiel nicht hochgerutscht ist.
Damit wäre er jetzt auf Position 5, wenn nicht, oder?
Ja, also abgerutscht wird er vielleicht auch nicht sein, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass er jetzt, Gilavogui wissen wir noch nicht, Montagabend nehmen wir auf, Diagnose zu Gilavogui ist noch nicht raus. Da findet morgen am Dienstag, gibt es eine weitere Untersuchung, was schon mal immer ein schlechtes Zeichen ist eigentlich. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, okay, Dapo steht in den Startlöchern. Also er selber wahrscheinlich schon, aber der Trainer ist der Meinung, dass Dapo in den Startlöchern steht, um da jetzt in der Startelf in Leipzig zu stehen. Das ist, glaube ich, die harte Realität gerade.
Zeigt aber auch, es ist ja es ist ja ein Luxusproblem auf jeden Fall verglichen zur Hinrunde, als sich die offensiven Flügel quasi von selber aufgestellt haben. Von daher könnte es uns schlimmer treffen und das ist ja auch eine Motivation für ihn, dass er da tatsächlich jetzt, dass der Groschen nochmal fällt, dass er ein bisschen mehr Arbeit investiert, weil die Fähigkeiten dazu hätte er doch, oder? Oder also, es ist in erster Linie Willen, oder?
Und ja, natürlich, aber gegen den Ball ist größtenteils Willen, so, ist ja völlig klar. Aber ich meine, es geht noch viel schlimmer, wenn man sich mal Mbappé oder Messi oder so bei der Defensivarbeit anschaut.
Die machen gar nichts. Sehen. Nee,
die gehen einfach die ganze Zeit und stehen da so ein bisschen verloren im Raum rum oder so. Aber das ist halt hier was anderes, so, ne? Hier, ich meine, das kommt ja nicht von ungefähr, dass St. Pauli die zweitbeste Defensive der Liga hat. Und das hängt da mit allen zusammen. Und da gibt's halt Spieler, die machen das extrem gut. Und Gilavogui ist einer davon. Und den so zu ersetzen, das wird ganz schön schwer auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, so richtig Lernkurve bei Dapo. Ja, ich meine, das Thema ist nicht neu für den so, ne?
Man kann nur hoffen, dass er die Sendung hört.
Ja.
Wo ich von ausgehe auf jeden Fall.
Natürlich, gehen wir alle von aus. Aber damit kommen wir auch quasi schon zu den Neuzugängen, weil es gibt ja jemand Neues auf der offensiven Außenbahn, Noah Weißhaupt. Und es gibt noch drei weitere Neuzugänge. Wir machen aber mit Noah Weißhaupt, legen wir erstmal los. Der hat ja auch schon viel gespielt, nämlich in jedem der fünf Spiele kam er zum Einsatz. Justus, dein Eindruck?
Hat uns sofort weitergebracht, finde ich. Hat mir, jetzt muss man eben kurz überlegen, gegen wen haben wir vorher das Heimspiel gespielt, vor einer Woche?
Union.
Ja, genau. Da hat er mir super gefallen, fand ich total stark und man hat auch sofort, ich erkenne das nicht immer sofort, wer jetzt wer ist, gerade bei Neuzugängen, muss ich kurz überlegen, aber bei dem ist es mir relativ schnell aufgefallen, da spielt irgendwie wer anders, in den Spielen vorher ist mir niemand so aufgefallen, der so gespielt hat, also man konnte das relativ schnell merken, dass das eine deutliche und schnelle Verbesserung des Kaders ist da, wo man es auch haben will.
Ist ja auch fies, tatsächlich. Philipp Treu und Noah Weißhaupt, ich würde fast vermuten, die sind fast gleich groß, haben zumindest eine ähnliche Haarfarbe und eine ähnliche Frisur und dann haben sie auch noch auf der gleichen Seite gespielt. Finde ich auch, ein, zweimal habe ich auch gedacht, im ersten Moment habe ich nämlich zum Beispiel gedacht, aber auch weil ich beim Tor, beim 1-0 jetzt am Wochenende, habe ich nämlich gedacht, Noah Weißhaupt hat aufs Tor geköpft und dann auch geschossen, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, dass Philipp Treu so ein Kopfballduell gewinnen kann. Dann habe ich aber in der Wiederholung gesehen, der Marius Wolf, der ist auch gar nicht ins Kopfballduell gegangen, weil der gar nicht dachte, da ist noch jemand.
Na, der hat auch gedacht, der Treu kommt da eh nicht ran.
Ja, und der Treu kann auch keine Kopfbälle, hat er gedacht, aber das konnte er dann.
Hat er falsch gedacht.
Hat er falsch gedacht, Junge. Ja, genau. Mike, dein Eindruck von Noah Weishaupt?
Ja, ist ganz schön schnell. Und bringt auf jeden Fall technisch.
Ist übrigens jetzt einer der Spieler, und zwar einer der wenigen Spieler, nämlich nur Lars Ritzka hat das bisher geschafft, der die 34 km/h geknackt hat an Topspeed beim FC St. Pauli. Jetzt mache ich nochmal einen Standpunkt hier.
Und das ist auch so eine Null-Statistik, ne? Wer mal
total. Außer der,
war das
außer
denn noch man mal? Kann das sagen.
Du weißt bestimmt. Fabian Boll hat das mal erzählt, dass er immer in Spielpausen nochmal
einmal durch den Mittelkreis,
sprint durch den Mittelkreis, damit er in den Statistiken vorne ist.
Ja, aber Fabian Boll ist trotzdem nur auf 31 km/h gekommen.
Aber schneller.
In der französischen zweiten Liga?
Ja, nein, also bringt uns nach vorne, ist auf jeden Fall, haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen, dass wir einfach jetzt die Alternativen auf den Außenbahnen haben und auch mal wechseln können, weil es ja doch eine sehr laufintensive Position auch ist und da hilft er uns auf jeden Fall und sollte Gilavogui jetzt ausfallen, umso besser, dass wir ihn da haben.
Ja, ist halt spannend, weil der ja auch genau die gleichen Themen wie Dapo eigentlich mitgebracht hat, so Arbeit gegen den Ball. Ist hier angekommen, sagt das auch in der Mixzone, hat er jetzt nach dem Unionsspiel gesagt, so ja, ich bin genau deswegen hierher gekommen, weil es irgendwie darum ging, ja, wie sehr musstet ihr denn leiden? Das war wahrscheinlich nicht gegen Union, sondern gegen Heidenheim oder so.
Frankfurt vielleicht?
Nee, da hat er ja nicht so viel gespielt. Heidenheim stand er schon in der Startelf, genau, da ging es dann darum, wie sehr musstet ihr denn leiden und so. Und da hat er erzählt, ja, ich bin genau deswegen hier, damit ich sowas mitmachen muss im Grunde, ne, Arbeit gegen den Ball. So. Also der hat aktiv, will der auf jeden Fall sich in dem Bereich verbessern und gibt sich auf jeden Fall größte Mühe dabei. Ja, er ist mir noch nicht negativ aufgefallen dabei.
Und passt gut rein, weil zum Leiden sind wir alle irgendwie hier. Und
zum Lernen auch.
Und zum Lernen. Lifelong learning and leiding.
Dein Französisch ist besser als mein Englisch, muss ich sagen. Hört euch nochmal die Folge auf Englisch an.
Also, was ich aber auf jeden Fall super finde, was er mitgebracht hat, was hier ein Skill ist, der uns gefehlt hat, ist, er kann Ecken schießen. Und zwar richtig gut. Das ist das, was mir sofort auffällt. Da ruht das Spiel. Da kann ich auch kurz sehen, wer am Ball ist. Zumindest, wenn der Eckball vor der Südkurve ausgeführt wird. Und ich stelle fest, die Bälle kommen richtig gut mit Zug da rein. Das haben wir hier so, also das habe ich hier lange so nicht gesehen. Und wenn man da irgendwie, da kann man mehr draus machen auf jeden Fall. Bislang hat es noch nicht so richtig eingeschlagen am Ende. Aber es ist brandgefährlich, wenn da jemand am richtigen Ort noch stehen würde. Aber es liegt nicht. Also
mein Kollege ist brandgefährlich.
Die Fähigkeit des Eckenschießens ist auf jeden Fall ein Skill, den wir hier gut gebrauchen können. Und ich finde, das sieht richtig gut aus.
Ja, ich weiß ja auch gar nicht. Also, Erik Smith hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass der das nicht so gut kann. Aber da ist irgendwie weniger Zucht drauf auf seinen Flanken. Habe ich da immer das Gefühl, dass das nicht so...
Ja, das sieht man schon richtig. Der hat so Predator-mäßig die Schuhe an.
Oh Gott.
Für alle, die in den 90ern sich mit Fußballschuhen auseinandergesetzt haben, da waren so Gummidinger vorne drauf. Damit die Bälle so ein bisschen mehr Flatterhaftigkeit kriegen. Und das
war noch so eine Lasche über den Schnürsenkeln, damit die Schnürsenkel...
Nee, das kam erst später. Das war noch nicht Predator, glaube ich. Nee? Das war erst später, würde ich sagen.
Ach so, ja.
Schreibt es uns in die Kommentare.
Wenn da so eine Lasche über den Schnürsenkeln war, damit die Schnürsenkel das ja nicht die Flugbahn des Balles, das Trefferbild des Balles irgendwie verändern.
Haben wir gar nicht gebraucht damals.
Unsere Technik. Ich habe nur so mit gut. Pike gespielt.
Wir hatten ja nicht mal Schuhe.
Mit Holzschuhen und einem rohen Ei haben wir gespielt.
Ja, Eckenskills. Mike, du bist ja Eckenexperte bei Millanton. Wie viele Eckentore haben wir denn schon gemacht jetzt? Auch mit Noah Weishaupt?
Gemacht?
Ja, also.
Ich komme aus dem Lachen gar nicht raus. Wie viel wir gefangen haben, könntest du mich fragen. Also da waren es, glaube ich, jetzt schon 3 oder 4. Also das sind auf jeden Fall zu viele. Gemacht haben wir natürlich immer noch gar keins, glaube ich.
Das ist tatsächlich so eine Statistik, bei der man sagen muss, ja, das ist irgendwie, da hätte man einfach mit Punkte holen können. Und da war letztes Jahr, haben wir da ein paar mehr gehabt. So ein paar mehr ist gut, weil ich glaube, Marcel Hartl hatte allein 15 seiner Scorer-Punkte sind auf Standardsituationen zurückzuführen. Da waren natürlich auch ein paar Elfmeter dabei, aber ich glaube, irgendwie so 5, 6, 7 Ecken-Freistöße waren auch dabei, die irgendwie zu Toren geführt haben.
Ja, looking at you, Jackson Irvine, ne? Weniger Modefotos, mehr Kopfbälle rein.
Ja, genau, so. Jetzt nämlich. Ja, ist ja so. Ich weiß auch nicht, also letztes Jahr hat ja Carol Metz da eine durchaus richtig wichtige Rolle gehabt. Der hat ja immer geblockt für Jacko. Der fehlt jetzt auch da vorne drin.
Ja, aber er war ein halbes Jahr da und hat das womöglich auch gemacht und trotzdem kam kein Tor. Also es liegt ja nicht daran, dass wir jetzt in den 5 Spielen kein Tor gemacht haben in der Ecke, sondern wir haben ja auch in den, wie viel waren es, 15 davor keins gemacht.
Ja, Jacko, okay.
Das hört er gerade zum ersten Mal auf sich.
Was?
Ach so, in den 15 davor.
Ja, ja. Ja. Nein, nein, ich bin immer noch, es liegt wahrscheinlich an Jacko dann. Muss man...
Naja, nicht nur, aber der hat natürlich letztes Jahr auch die Kopfbälle einfach versenkt und das macht er jetzt nicht. Jetzt kann man natürlich sagen, er ist schlechter geworden. Vielleicht ist auch einfach die Defensivarbeit in der ersten Liga eine deutlich bessere als in der zweiten Liga und deswegen ist es halt auch schwieriger. Ich meine, mach ja sein. Alles gut.
Wir haben allerdings ja auch den Standardtrainer verloren. Könnte auch eine Rolle
spielen. Aber nicht für Offensivstandards. Offensivstandards ist Peter Nemeth. Defensivstandards ist Torwarttrainer gewesen.
Guck mal, gut, dass du auch hier bist heute. Mhm. Hätte ich den HörerInnen hier aber einen Bären aufgebunden gerade.
Ja, wahrscheinlich bedingt das eine das andere auch sowieso, aber vielleicht hat sich das auch geändert zu dieser Saison, aber letzte Saison war es auf jeden Fall so, dass Peter Nemeth die offensiven Standards gemacht hat und Marco Knob, ich habe seinen Namen.
Der macht es auf jeden Fall nicht mehr.
Ja. 7-0 verloren hat der.
7-0. Vielleicht wird er wieder frei demnächst.
Ja, genau. Waren da Standards, defensive Standards dabei?
Ich habe die Tore nicht gesehen.
Oh, wir aber gerade in einer kleinen Pause, so halb, Sven und ich, aber nur so halb. Da war kein Standard. Aber ich habe nicht alle 7 gesehen, das dauerte zu lange.
Ja, welcome to Premier League, Fabian Hürzler an dieser Stelle.
Also wer es nicht mitbekommen hat, Brighton hat gegen Nottingham, glaube ich, 7-0 verloren auswärts. Und das war gar nicht so gut, glaube ich.
Nee, ganz schön deutlich. 7-0 haben wir noch nicht verloren diese Saison.
Noch nicht.
Wir haben noch mehr Neuzugänge. Und einer, der bei dem sich wahrscheinlich alle einig sind, dass das ein richtig guter Transfer war, ist James Sands, Mike.
Ja, ich hoffe, dass sich da alle einig sind, aber ich hoffe auch, dass er das dann weiterhin auch noch bestätigt. Aber das, was man bisher gesehen hat, war auf jeden Fall ziemlich gut. Und ich denke auch, dass das natürlich eine Position ist, wo wir hoffentlich dadurch ein bisschen Freiheiten für Jackson gewinnen werden, damit er dann die Kopfbälle demnächst wieder reinmacht.
Hat ja gar nicht so gut funktioniert. Also haben sie auch gar nicht gemacht am Anfang. Das war ja dann eher... Jimmy, wie Alex Blessin ihn nennt, der dann eher nach vorne gegangen ist und gar nicht so sehr Jackson Irvine, aber kommt ja vielleicht noch. Alte Regel übrigens jetzt, wo wir von zwei Leihspielern gesprochen haben, es gibt die Regel Don't fall in love with players on loan, dass wir nur damit alle das mal gehört haben. James Sands, da gibt es zwar eine Option darauf, dass der nicht nur bis Saisonende bleibt, sondern auch noch kommende Saison beim FC St. Pauli spielt, aber keine Kaufoption. Das heißt, der wird, wie alle anderen Spieler, auch irgendwann mal, aber er wird ganz sicher nicht länger beim FC St. Pauli bleiben als...
Da muss ich intervenieren. Das stimmt ja so nicht. Also sein Vertrag läuft dann meinetwegen in 1,5 Jahren aus, aber das heißt ja nicht, dass er ganz sicher den Verein verlassen wird. Auch dann kann man sich ja immer noch über einen Transfer einigen.
Ja, aber wenn man anschaut, wie gut der jetzt gespielt hat, die ersten Spiele...
Da habe ich gar keine Gedanken. Also das wird auf
jeden Fall... Den ziehen wir noch auf unser Niveau runter.
Dass man beim FC St. Pauli auch Scheiße spielen kann, das wissen wir aus den letzten 35 Jahren. Also da habe ich keine Zweifel. Das wird er schon noch hinkriegen.
Ja, vor allem weißt du nicht, wie die finanzielle Situation des Vereins in 1,5 Jahren ist, wenn er so weiter spielt. Dann können da auch schon... Da kann auch dann das große Geld fließen und dann können wir auch mal dem Dosenkonzern... Ich bin mit meinem Halbwissen hier heute, aber irgendwas mit New York.
Ihr Multiclub oder
New York City FC. Was Vernünftiges steckt da, glaube ich, auch nicht.
Nee, drin. Gehört zu der City Group. Manchester City, New York City, Melbourne City, von dem Conor Metcalf damals gekommen ist. Da und ja, wer sind da noch die Clubs? New York, Melbourne, Manchester.
Ist auf jeden Fall schön, dass Leute mit Ahnung hier sind, die das immer gleich korrigieren, wenn man irgendwas sagt. Auf jeden Fall habe ich die Hoffnung, also wer weiß, wie die Situation in anderthalb Jahren ist. Und dann.
Ja, aber also ich übersetze es mal für die Leute, die so gut Englisch können wie ich. Man sollte sich eh nicht in Spieler verlieben, erst recht nicht so schnell nach so ein paar Spielen. Das wird ja eh nichts. Auf jeden Fall nicht so, dass man denkt, dass sie dann lange, also man kann den Spieler ja gut finden, aber niemals glauben, dass lange bei seinem Herzensverein bleibt, weil das geht immer schief. Hundertprozentig. Naja, klar. Also so lange gehe ich hier jetzt aber schon hin, um das irgendwie nicht zu machen.
Aber Philipp Ziyech war auch richtig lange da.
Ja, aber er ist auch gegangen dann.
Okay, ja.
Jackson. Aber in, also, das war aber auch nie mein Lieblingsspieler. Also so viel zur Klarstellung.
Ach, ich finde schon, dass man sich in Spieler auf ganz platonischer Ebene verlieben darf.
Ja, da, ja, finde ich auch. Aber man sollte dann nicht davon ausgehen, dass er immer beim FC St. Pauli bleibt.
Dein Realismus kotzt mich gerade an. Muss ich ehrlich sagen.
Aber das ist ja toll. Da kann man ja in Zeiten von Social Media, die wir jetzt seit 3 Monaten haben,
hast
kann
du
man
dir dieses,
Spieler ja trotzdem noch folgen.
Dieses, ich bin dieses so neue viel Instagram installiert?
Ja, ich bin schon deinstalliert. genau.
Wir haben noch mehr Neuzugänge und einer, der sich mit Instagram richtig gut auskennt, ist Abdoulaye Cissé. Vermute ich. Oder seine Agentur macht das, weil die sind da ganz schön aktiv. Cissé gekommen aus der estnischen ersten Liga. Wer den Club unfallfrei aussprechen kann.
Hier, wir haben noch so ein 9,5-prozentiges Porter hier im Angebot. Danach klappt's vielleicht.
Das ist übrigens die Stelle, wo wir ganz gut machen können. Ding Dong Werbung. Jetzt muss Mike erstmal aufstehen, um das 9,5-prozentige Porter zu holen. Genau. Mike, bitte. Was hast du da in der Hand?
Ja, weil ich habe natürlich hier das alkoholfreie Roadrunner Coffee Stout, aber der Dry January ist ja vorbei. Dementsprechend können wir auch wieder.
Oh. Die Arme werden schon länger da, wenn es kleiner wird in der Schrift.
Sven hat seine Brille noch entfernt an. Soll ich die kurz holen?
So, ich habe hier auf jeden Fall in der Hand von der, Ding Dong Werbung. Die Kehrwieder Kreativbrauerei stattet uns auch weiterhin in den Monatssendungen mit Bier aus. Und ich halte hier in meiner linken Hand.
Wie viel von denen hast du denn vorher schon getrunken, sag mal?
Ich wollte irgendwas mit Fingern sagen und dachte dann, das ist auch blöd. Also auf jeden Fall das Cayman Imperial Coconut Porter. Und jetzt lese ich vom Etikett vor. An manchen Tagen sehnen wir uns ein wenig nach unserem Heimathafen auf den Cayman Islands. Tropische Temperaturen, Kokospalmen im Garten und die unbeschwerte Zeit an atemberaubenden Sandstränden. Unser Imperial Coconut Porter zaubert für ein wenig Karibik ins Glas. Zaubert fix ein wenig Karibik ins Glas. Ein Seelenstreichler für Wohlfühlmomente bei norddeutschem Schiedwetter.
Und jetzt wisst ihr, wo Debbie wirklich im Urlaub ist.
Norddeutschem Schiedwetter?
Jetzt muss ich natürlich noch sagen, wie viel Umdrehungen das Ding hat, weil das ist das Herausragende, aber Tim hat mir die Flasche gleich weggenommen.
Ja, 9,5, das habe ich doch schon gesagt.
9,5. An manchen Tagen sehen wir uns ein wenig nach unserem Heimathafen aus den Cayman Islands. Hallo? Da haben wir doch nur
gerade vorgelesen.
Da haben wir doch nur unsere Briefkasten Millerton Limited.
Ding Dong, Werbung Ende.
Ey, wenn hier nie wieder irgendjemand für unsere Werbung bezahlt, dann kann ich das auch verstehen. Naja. Wie waren wir da jetzt hingekommen? Ach, Cissé.
Ja, Cissé. So, Eindrücke von ihm. Gibt es überhaupt schon welche? Habt ihr die schon gewinnen können?
Ja, ich habe mir das Tore-Zusammenschnitt-Video.
Immer geil, ne? Tore-Zusammenschnitt-Videos sind nur geil.
Ich muss sagen, ich gucke sowas nie. Ich hätte mir das tatsächlich angeguckt, weil ich dachte,
mach den ganzen Tag fast nichts anderes.
Was sind denn 15 Tore in Estlands? Moment, wie heißt die Liga? Premium-Liga, das kann ja nicht schlecht sein. Das gucke ich mir mal an. Ich muss sagen, also so, wenn ich ein bisschen Fußball-Sach verstanden habe, würde ich sagen, davon hätte er in der ersten Bundesliga 2 vielleicht gemacht. Beziehungsweise die Verteidiger in der Premium-Liga sind auf jeden Fall irgendwie
nicht so
schon eine andere Liga, als man das sonst so gewohnt ist von Fußballspielen, an denen der FC St. Pauli teilnimmt. Von daher bleibt es dabei Wundertüte. Das war auch der Begriff, den, glaube ich, 5 Leute beim ersten Spiel, als er irgendwie dabei war, genutzt haben. Und dann wird es ja auch stimmen. Ja. Wie bei Anstoß früher, wenn man einen Spieler mit einem Fragezeichen verpflichtet hat. Aber es ist noch nicht aufgedeckt.
Predator, Anstoß, uiuiui. Das ist hier für eine Retro-Sendung.
Herzlich willkommen 1996. 4 40-jährige Männer unterhalten sich über Fußball. Tim ist noch gar nicht 40, wir sind alle viel älter schon. Aber so in die Richtung geht's heute so ein bisschen.
Ah. Bei mir auch, ja. Sag mal, hier, Fußballmanager, wie bist du denn? Spielst du die Saison mit eigentlich? Du bist doch also ein alter Fußballmanager-Spieler, oder?
Football-Manager-Spieler, ja.
Ja, genau.
Ja.
Und?
Ach so, nee, diese aktuelle Saison nicht. Ich habe die in der letzten angefangen und konnte den Spielstand nicht abbrechen, um die Erfolgswelle weiter zu Ende zu reiten.
Ach so, ja, konntest du nicht.
Aber ich könnte James Sands jetzt schon kaufen, wenn er überhaupt noch gut genug wäre für meine Mannschaft.
Ah, ja, so nämlich. Wen hat dein Team denn verpflichtet kürzlich? Letzter Transfer.
Oh.
Wolfram Wuttke.
Nee, ich bin schon so in der Saison 27, 28 angekommen, würde ich sagen. Ich müsste ernsthaft überlegen. Ich hatte eine ziemliche Verletzungswelle in der Abwehr und habe irgendeinen komischen Verteidiger aus Wolfsburg geholt. Ich weiß nicht mal, wie der heißt.
Wolfsburg?
Das sind ja mehr so Zahlenkolonnen, die da hin und her.
Gibt's Wolfsburg? Gibt's den VfL Wolfsburg 27
noch? Den gibt's noch. Ja, den geht's noch ganz gut. Die haben umgestellt auf Elektromotoren und da läuft's wieder.
27 schon, oh Mann.
Irgendwie kommen wir vom Thema ab, habe ich so das Gefühl.
Ich habe mir ja Highlight-Videos, ne, mag ich auch total gerne, aber ich habe mir letztens, allein um mich nicht blenden zu lassen, habe ich mir mal Highlight-Videos angeschaut von Spielern, die den FC St. Pauli verlassen haben. Zum Beispiel von Daniel Kofi Tschre. Und das ist unfassbar, wie gut der gewesen ist im letzten Jahr beim FC St. Pauli. Und da ist so ein Highlight-Video, wo man sofort sagt, ey, geil, das ist der beste Transfer überhaupt. Und auch das, muss ich ehrlich sagen, auch wenn ich jetzt an mir alle Neuzugänge anschaue und da an die Highlight-Videos, die alle gekommen sind, besseres Video als das von Kofi, als der gewechselt ist, habe ich nicht gesehen. Also nur, um das mal ins Verhältnis zu setzen.
Ich sehe da eine Marktlücke für Global Soccer Network. Lowlight-Videos.
Ja. Du, ich habe das gemacht es gibt ja dieses Scouting-Tool, mit dem ich gerne arbeite, da schaue ich mir nach dem Bett, da gibt es so eine Zusammenfassung Best Actions, das schaue ich mir an und dann schaue ich mir immer, kann ich mir Pässe von den Spielern anschauen und dann kann ich aber da rausfiltern, completed oder incomplete, dann schaue ich mir gerne Incompletions an. Hatte ich bei Mauridis total viel Spaß damals.
Ich glaube, ich gucke mir heute nach 10 Stunden lang Ecken von Markus Lotter an. Halb hoch auf dem Knie, erster Pfosten. Christian Rahn danach, 5 Stunden.
Aber wenn wir schon wenn du ihn den Namen jetzt hier schon fallen lässt, Mauridis, ne? Starker Auftritt am Wochenende für Debreceni. Erstmal ein Eigentor auf Schnee, aber danach dann noch 2 Buden gemacht, 3-1 gewonnen. Alles richtig.
Ja, habe ich hier natürlich auch stehen auf meiner Liste. Wie geht's denn weiter mit Mauridis? Jetzt.
Ja, nächste Woche Auswärtsspiel, ne?
Ja, wo denn? Ja. Erstmal wo denn und wie geht's denn weiter mit Mauridis? Der ist ja verliehen bis Saisonende. Was passiert jetzt? Meint ihr, wenn ihr die Szenen schon gesehen habt von seinem Spiel, Mike, du hast es natürlich, weil du hast es ja in der Lage verlinkt. War das
Highlight oder Lowlight?
Sowohl als auch. Also er hat ja einen Hattrick gemacht und das erste Tor war auf jeden Fall ein Lowlight, wobei er da wenig für konnte. Also der Typ vor ihm aus der eigenen Mannschaft hat den Ball so unglücklich, bei einer Ecke natürlich, abgefälscht, dass er quasi den Ball an den Kopf bekam und gar nichts machen konnte. Man hat aber auch gesehen, Kopfballspiel ist nicht seins. Die beiden Tore, die er gemacht hat, waren dann mit dem Fuß. So, jetzt muss ich kurz gucken. Ich habe mir natürlich auch dann gestern erstmal den Toralarm für alle Debreceni-Spiele eingestellt. Aber ich glaube, das hilft mir nichts, wenn ich jetzt die Liga suche. Ihr könnt in der Zeit ruhig weiterreden, während ich die ungarische Liga, der U ist ja auch recht weit hinten im
Alphabet. Welche App?
Ja, es gibt auch andere Fußball-Apps.
Die sind aber alle scheiße. Wobei, lieber Kicker, wenn ihr das hier hört, diese neuen Werbevideos, die sich über die App rüberlegen und die man eine halbe Minute nicht wegklicken kann, was für eine Scheiße ist das?
Boah, das hatte ich noch nicht.
Oh, das ist gut. Das machen wir auch bei Melantonien.
In unserer App, ne?
Ja, genau.
Aber wir müssen die so, dass wenn man die quer macht, dass da mehr Informationen kommen. Das.
So, nächste Woche Freitag, 20 Uhr, Kickoff, MTK Budapest.
Oh, ich kenne die ungarische Liga nicht. Sind die gut? MTK Budapest.
MTK? MTK. Also, was denkst du denn von den, ich sag dir, weißt du, wie viele Vereine in der Liga spielen?
14, sag ich.
16, sag ich.
Dann hätte ich auch 16 gesagt.
Wenn du schon so fragst, dann könnte es eigentlich nicht 18 sein.
20.
12.
12.
12.
Aber guck mal, ich war der Nächste dran mit 14.
Ja. So, Debreceni, haben wir ja gesagt, hat gewonnen am Wochenende. Wie viel da sind die denn von diesen 12?
14.
Elf.
Die spielen auch noch in der zweiten französischen Liga.
Zeit haben sie ja, mit den 12 Mannschaften.
Die sind Elfter. Sie haben 2 Punkte mehr als der Letzte. Das heißt, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, ob der Letzte, der übrigens Sketchmeti.te heißt, auch gewonnen hat oder ob sie den quasi überholt haben. Ah nee, sie haben ihn nicht überholt. Das sehe ich hier in der App, weil da kein Fall nach oben ist. Also, auf jeden Fall spielen die
ungarische Liga ist ja für ihre Ausgeglichenheit extrem bekannt.
Ja, der Erste hat genauso viele Punkte.
Ich höre schon Fangesänge.
Der MTK Budapest ist übrigens Vierter. Und hat nach 18 Spielen fast doppelt so viele Punkte wie Debrecen. Also ich gehe davon aus,
wer ist denn Erster?
Die Puskás Akademia.
Wo ist denn Ferencváros?
Ferencváros?
Ferencbranka.
Ferencváros, amtierender Meister Ungarns, wie wir alle wissen,
ja, ist deswegen
punktgleich Zweiter.
Das ist ungefähr der einzige ungarische Club, den ich kenne.
Ich höre schon wir waren schon da, Justus.
Ja, absolut. Ja, natürlich.
Gemacht, den Ground haben wir natürlich.
Ja, hallo?
Ich auch, mit Peter Stöger. Und dann schrie er das ganze Stadion nach Abpfiff. Auf Wiedersehen.
Ich dachte, du wärst mit dem da gewesen. Und hab mir das gerade überlegt, wie das.
Am nächsten Tag haben Stefan und ich ihn in der Stadt getroffen, als er mit seiner Frau da spazieren ging und einen Fototermin hatte.
So mit euch einen Fototermin?
Haben wir auch gedacht, aber wollte er nicht. So, also diesen, also auf jeden Fall schwieriges Auswärtsspiel beim Tabellenvierten am Freitag für Maurides.
Wir drücken die Daumen, lieber Maurides. Und genau. Ich verfolge das ja auch gerne. Maurides verfolge ich auch gerne über Instagram, weil da kann man den auch gut verfolgen, weil der da wirklich alles teilt. Wir sind bei Abdoulaye Cissé stehen geblieben und den ersten Eindrücken. Und
alles, was wir über Maurides gesagt haben, war schon deswegen zu sagen, weil wir über Cissé einfach nichts sagen können.
Ja, der hat jetzt auch, die letzten beiden Spiele wurde auch nicht mehr eingewechselt. Die ersten 3 Spiele ja schon, die er da war, richtig?
Ich hätte jetzt eher eine
ich aus einer. Ich erinnere mich nur an die Einwechslung in Heidenheim.
Ja, das ist nämlich das Ding. In Heidenheim wurde er eingewechselt. Der wurde auch gegen Bochum wurde auch eingewechselt.
Und zu Hause wurde auch irgendwann eingewechselt.
Glaube, oder? Gegen Union oder gegen Frankfurt wurde auch. Ist ja auch egal. Die Sache ist, man weiß halt gar nicht so viel. Und das hat natürlich den Grund, dass er noch gar nicht so viel in Erscheinung getreten ist. Und ich glaube, dass es bei Cissé, auch wenn der natürlich mit viel Hoffnung verbunden war, der Transfer, weil man sich beim FC St. Pauli ja immer den 15-Tore-Stürmer wünscht.
Ja, nicht nur beim FC St. Pauli wahrscheinlich.
Also 2 Einsätze hat er, was 4 weniger sind als in der Conference League Quali.
Na guck mal, wir hatten alle Unrecht. Super.
Herzlich willkommen in diesem Qualitätspodcast.
Weil das, glaube ich, so ein Transfer ist wie mit Saad, mit Alstrand, was wahrscheinlich ja noch nicht so ganz funktioniert hat, dass die den vorher zu sich holen, sozusagen ein halbes Jahr, bevor sie mit ihm planen, damit der eben dann im Training sich an das Level gewöhnen kann und da hochziehen kann. Ich muss aber ehrlich gestehen, ich habe ihn auch noch nicht im Training spielen sehen. Kann gar nicht einschätzen, was der kann.
Was ist der denn überhaupt für ein Spielertyp? Weil ich meine, bei uns ist ja das Anforderungsprofil der Nummer 9 schon relativ speziell. Also zumindest so wie Eggestein das spielt. Da geht es in erster Linie auch um die Arbeit gegen den Ball. Den Eindruck hätte ich jetzt aus den Videos nicht gewonnen, aber da kann man ja eh keinen Eindruck draus gewinnen. Und auf der anderen Seite, wenn man eine andere 9 aufstellt, dann braucht man eher ja eine Kante vorne drin. Kopfball stark. Macht er mir jetzt auch nicht den Eindruck auf den ersten Blick, aber ich habe keine Ahnung, vielleicht weißt du ja mehr.
Ja, also ich weiß auch nur das, was die ein halbes Jahr Videos aus Estland hergeben. Und da wird ja teilweise, finden ja die Spiele in der Halle statt, ne? Also in so einer überdachten Halle, so einer großen Soccerhalle auf Kunstrasen und so, ne? Da ist auf jeden Fall schon auffällig gewesen, dass er sehr engagiert ist gegen den Ball, also auf jeden Fall da richtig voller Einsatz ist und da kein Anzeichen von, oh, ich habe hier keinen Bock, mir egal, ich heiße Leo Messi und ihr seid alle doof, macht. Was mir da aufgefallen ist, ist fernab davon, dass er, wenn er den Ball am Fuß hat, dass er da richtig gute Aktionen macht und das auch Aktionen sind, bei denen ich denke, du hast gesagt, von den vielen Toren, da hätte er vielleicht nur 2 in der Bundesliga gemacht, von den Ballaktionen, die er macht, wenn er ins Dribbling geht und so, da sind auf jeden Fall Aktionen dabei, da kann man sagen, okay, das verteidigt er auch in der Bundesliga, kriegt das niemand verteidigt.
Niemand kriegt das verteidigt, da freue ich mich schon richtig.
Aber die Streuung ist enorm, ne?
Also, außer Hauke Wahl.
Außer Hauke Wahl.
Aber die spielen nicht gegeneinander.
Noch nicht.
Und da ist es auf jeden Fall so, dass gerade so, wenn er mit dem Rücken zum Tor ist, lange Bälle runternehmen, Bälle verteilen, da hat er ganz schön Flipper gespielt immer. Ne? Also da ist die Streuung ganz schön groß und seine Beine sind nicht lang genug, um den Ball nach dem ersten Kontakt wieder rechtzeitig an seinen Körper ranzuholen sozusagen. Dafür ist der Ball dann oft zu weit weg und das zu ungenau. Und das ist schon so, dass man sagen muss, ja, okay, das ist auf jeden Fall niemand, dem man jetzt zugetraut hätte, dass er so wie James Sands sofort in der Liga mitspielt und auch sofort so eine ganz gewichtige Rolle einnimmt, sondern das ist dann jemand, bei dem, wenn es richtig gut läuft, dann läuft das so wie mit Elias Sarr, dass der so im April ein Thema wird für mehr Einsatzzeit. Jetzt hat man ja auch gesehen gegen Augsburg, da wurde Daniel Sinani eingewechselt und Eggestein ausgewechselt und eben nicht Cissé. Und ich glaube, da muss man ein bisschen auf, wenn das allen schwerfällt, muss man sich noch ein bisschen gedulden, bis da was kommt. Und wenn, es kann halt auch sein, dass da nichts kommt. Es kann auch sein, dass das der glorreichste oder ich sag mal so, der teuerste Verkauf des FC St. Pauli aller Zeiten wird in 2 Jahren. Es kann aber auch sein, dass das so gesang- und klanglos irgendwo in der zweiten Liga weitergeht für ihn. Und zwar nicht mit St. Pauli oder so. Oder
also in Frankreich.
Alles möglich. Ist halt so ein Potenzialtransfer, ne? Kann funktionieren. Und das hatten ja damals Bornemann und Blessin auch gesagt, man muss Spieler an diesem Stadium, in dem sie sich jetzt befinden, ich meine, der hat ein halbes Jahr in der estnischen ersten Liga gespielt und davor war er in Gambia da in der höchsten Liga und da habe ich Videos von gesehen. Das ist ja,
die spielen nicht in Halle.
Ja, da sind die Linien noch schiefgezogen, so, ne? Also die Seitenlinien. Da ist halt noch nicht so viel professioneller Fußball gespielt worden, so ungefähr. Und da muss man halt schauen, was passiert jetzt, wenn der jetzt eine halbe Saison richtiges, regelmäßiges Training, Athletiktraining auch hat und so. Und ja, wäre auf jeden Fall nach so kurzer Zeit, halbes, dreiviertel Jahr da in Estland, so einen Impact auf jeden Fall schon hat, das ist schon enorm. Und das musste man wahrscheinlich jetzt holen, weil, wie gesagt, man den zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die dann in Belgien spielen und dadurch starten, dann kriegt man die nicht mehr. Dann sind die für den FC St. Pauli plötzlich unerschwinglich und dann muss man halt so ein Risiko eingehen und naja, High Risk, High Reward kann es sein, aber es kann halt auch sein, dass das, wobei es noch nicht mal High Risk ist, sondern es ist eher Low Risk, weil man ja auch, wenn man die finanzielle Seite betrachtet, das ja wahrscheinlich eher ein Low, geringes Risiko ist.
Ja, schade. Ich sage immer High Risk, High Fun.
Immer, sagt er das.
Immer. So, und wir haben noch einen vierten Spieler verpflichtet. Der FC St. Pauli hat noch einen vierten Spieler verpflichtet. Und zwar kürzlich etwas überraschend. Und Justus, weil du vorhin stolz gezeigt hast, du weißt, wie er gesagt hast, du weißt, wie er ausgesprochen wird, darfst du es jetzt machen.
Nein. Das kann ja nur schief gehen. Das meine ich. Ich könnte hier so eine Sprachnachricht
Mach das doch mal.
Ja. Soll ich das mal ausprobieren?
Zeig, ja, zeig mal Medienkompetenz.
Dann tun wir so, als hättest du das gesagt.
Wo tun wir so?
Ja, hier in der Sendung. Justus, sag uns doch mal, wie der neue Defensivspieler, den der FC St. Pauli ganz kurz vorm Deadline Day noch verpflichtet hat, wie der ausgesprochen wird.
Ja, das
viel länger kann ich den Satz jetzt mit dieser Frage ziehen, bis du dein Handy endlich.
Ich habe so einen langen Code, das dauert so lange.
1910.
Nein, eben nicht. So, geh los jetzt.
Oh Gott.
Hä? Es geht nicht.
Es geht echt nicht.
Es ist, Herr es ist wirklich Aiden, ihr sehr, sehr schade, dass wir kein YouTube haben. Sie würden sonst sehen, wie Männer auf Smartphones starren und nicht auf die Reihe kriegen, eine Sprachnachricht
abzuspielen. Lass wir mal machen. Lass wir mal machen.
Ich glaube, es wurde gelöscht hier auf meinem Telefon.
Von wem?
Ja, das
von ihm.
Ja,
von
das
von Siebe van der Heyden. Van der Heyden.
So.
Heyden. Van der.
Hö? Ja, sorry, ich finde es auch.
Freitag am Freitag wurde das verschickt. Am Freitag.
Am Freitag, an dem Freitag.
Also, wir alle und noch ungefähr 10 Leute mehr sitzen in einer gemeinsamen WhatsApp-Gruppe der Millanton-Redaktion. Ah. Und dort ist eine Sprachnachricht hineingeschickt worden.
Und die kommt jetzt.
Und die versuchen wir seit 8 Minuten abzuspielen.
Was ich immer schon mal sagen wollte. Und das geht so.
Nein. Probier das nicht.
Das geht echt nicht mehr.
Siebe von der Herren.
Ah, habt ihr gehört?
Nee, mal nochmal.
Hab ich mal gehört.
Das ist so leise, ne? Hä, wieso geht denn das nicht? Der Knopf ist so ähnlich ausgegraut wie gestern bei der Südkurven-Saisonkarten.
Wenn du deine Brille nicht hast.
Siebe von der Herren.
Aber jetzt sitzen es alle.
Also.
Man kann ja auch was rausschneiden am Ende, ne?
Ja, da habe ich auch richtig Lust zu.
Siebe van der Heyden. Habe ich das einigermaßen richtig ausgesprochen?
Ich würde das so, ich würde das so durchgehen lassen.
Ich gebe eine 2.
Ja.
Ja, was kann der denn, Tim?
Ja, weiß ich nicht. Also, ich habe gedacht, man hat ja nicht gar nicht so viel gesehen, er hat ja gar nicht so viel gespielt, die letzten Spiele. Und passt vom Profil her, ist er schon ähnlich zu Carol Metz, das muss man schon sagen. Und da hat man natürlich auch eine Idee davon bekommen, warum der verpflichtet wurde. Und es wurde ja auch klar gesagt, dass mit Carol Metz gab es in dem Reha-Prozess einen kleinen Rückschlag. Und da dauert das, ist es anscheinend völlig unklar, wann der wiederkommt und wie lange er noch ausfällt. Deswegen hat man sich überlegt, okay, wir müssen uns da noch verstärken. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Linksfuß in der Innenverteidigung, weil der fehlt. Vor allem jetzt Blas Ritzka auch verletzt, dann hat man gar keinen Linksfuß mehr. Man hat das, fand ich habe auch besonders darauf geachtet, dann jetzt gegen Ausfall, man hat das gemerkt, dem FC St. Pauli fehlt dann im Aufbau auch genau dieser Linksfuß, wo man dann mit Tempo sozusagen dann auch den Passwinkel hat über die linke Seite. David Nemeth, der spielt dann selten nach außen, sondern lieber wieder nach innen, weil er eben als Rechtsfuß da Probleme hat, sicher die Pässe darüber zu bringen. Und deswegen ergibt ein Linksfuß schon Sinn. Dann wurde er eingewechselt und dann lief er eher so rum wie so ein aufgeschrecktes Huhn, ehrlich gesagt. Alex Bessin hat auch danach gesagt, dass man schon gemerkt hat, dass der auf jeden Fall sehr, sehr viel wollte, zu viel wollte wahrscheinlich, hat dann auch eigentlich den ersten Zweikampf gewonnen und danach war es aber ein bisschen, also wurde es dann tatsächlich ein bisschen wild. Ich glaube, dass, ich meine, der ist am Donnerstag zum FC St. Pauli gekommen und Samstag steht er hier auf einmal auf dem Platz. Das ist natürlich auch arg viel und ziemlich schnell alles, wurde aber auch dringend benötigt, weil eben da wichtige Spieler fehlen und wird wahrscheinlich auch jetzt viel eher benötigt, als man denkt, weil Manos Sayakas ja verletzt ist. Und da ist das ja durchaus eine Option. Finn Stevens hat sich da ja jetzt noch nicht so mit Spielzeit hervorgetan auf der rechten Seite, dass man schon darüber nachdenken könnte, ob Philipp Treu dann auf die rechte Seite wechselt, so wie sie das jetzt gespielt haben nach der Einwechslung. Und dann ist links eben frei, weil Lars Ritzka ja auch noch fehlt. Ich weiß nicht, der könnte diese Woche wieder trainieren, aber Blessin hat gesagt, das könnte auch noch eine Woche länger dauern, dass der pausieren muss. Und dann fehlen dir auf einmal Linksverteidiger im Kader.
Das habe ich mir auf meinen Vorbereitungszettel auch aufgeschrieben. Außenverteidiger? Fragezeichen.
Ah,
wäre das nicht vielleicht sinnvoller gewesen, einen Außenverteidiger zu holen? Weil Stevens offensichtlich ja relativ oder ziemlich weit weg von einem Einsatz hier ist im Moment. Was jetzt gerade die letzten Minuten, als dann Van der Heyden eingewechselt wurde, gezeigt haben. Der, wie hast du ja gerade schon gesagt, der ist 2 Tage da und hat ja auch keine Spielpraxis gehabt mehr in den letzten Monaten. Das hat mich schon irgendwie extrem irritiert. Und dann, gut, hinterher ist man immer schlauer. Die Verletzung von Ritzka war, glaube ich, auch noch nicht so ganz klar. Oder war nicht klar, dass Ritzka noch mal einen Rückschlag kriegt, noch eine neue Verletzung sich zuzieht. Aber keine Ahnung. Ich hätte es für eine gute Idee gehalten, wenn man noch einen linksfüßigen Linksverteidiger holt, damit man die rechte Seite halt weiterhin doppelt besetzt hat mit Saliakas. Und mit Treu und auf der anderen Seite dann halt Ritzka plus 1 irgendwie, weil der Eindruck täuscht, glaube ich, nicht, dass Stevens offensichtlich noch nicht die Bundesliga zugetraut wird, oder?
Ja, vor allem ja, momentan ist ja eher so, dass Adam Sigala da ja eher Thema gewesen ist, die letzten Male. Deswegen, ja, ich glaube, wenn du jetzt, also wenn du überlegst, wir haben einen Kader, den finden wir gut, Philipp Treu auf der linken Seite macht das gut, Sayakas auf der rechten Seite macht das gut und man möchte auch oder man plant auch mit den Spielern über die Saison hinaus als Stammspieler sogar, will rechts Finn Stevens aufbauen, hat auf der linken Seite Lars Ritzka, der auch seit Jahren da einen guten Job macht. Da noch einen Linksverteidiger dann oben drauf zu holen, weil er einen linken Fuß hat, weil er sonst nur Ritzka bringt, ja, könnte man machen, aber dem muss man ja auch was aufzeigen. Da muss man ja auch sagen, hier, guck mal, wir haben, können dir das und das noch anbieten. Und dann hast du noch die Carol-Metz-Situation, das heißt, du bräuchtest dann sozusagen zwei Spieler, müsste man verpflichten, einen linken Außenverteidiger und einen linken Innenverteidiger. Und dann hast du mit Van der Heyden auf einmal einen Spieler, bei dem du denkst, ja, okay, der hat schon beides gespielt, kann auch beides spielen, dann nehmen wir doch lieber den, ne?
Ja, aber weiß ich nicht, ob man wirklich den linksfüßigen Innenverteidiger so dringend braucht. Natürlich ist das von Vorteil im Spielaufbau.
Hast du also ja eben schon im Sommer schon gehört, dass die einen suchen, einen linksfüßigen Innenverteidiger.
Okay, aber Nemeth hat es ja gut gemacht in den letzten Wochen. Gibt er jetzt, findest du nicht? Oh, sag mal.
Ja, also Spielaufbau, also ich finde, auf das, sein bestes Spiel hat er gemacht, als er rechts in der Innenverteidigung gespielt hat. Da ist er auf jeden Fall, also da fand ich ihn richtig gut. In Stuttgart zum Beispiel, da fand ich ihn richtig stark. Und das ist halt, das macht halt schon was aus, wenn du da im Aufbauspiel, wenn da diese Passwinkel nicht stimmen. Und da kannst du mit dem rechten Fuß so gut sein, wie du willst auf der linken Seite. Wenn du da, Philipp Treu hat das gleiche Problem. Das ist ja einer, der ist dann eher mit dem Rücken zum gegnerischen Tor. Und der dreht dann auf, ne? Und der schlägt dann irgendwie Diagonalpässe, aber der geht ja nicht die Seite runter. Der kann ja nicht, du spielst ja ein anderes Fußballspiel, wenn du da mit dem Rechtsfuß spielst auf der Seite. Und dann hast du auch noch das Problem, dass du dann hast du auf einmal, ja, ich will jetzt schon wieder tippen, dann hast du auf einmal zwei Rechtsfüße da auf diesen Positionen. Also einen linken Innenverteidiger als Rechtsfuß mit Nemeth und einen Außenverteidiger, der auch Rechtsfuß ist mit Philipp Treu. Dann hast du über die Seite, kriegst du ja gar nicht mehr die Aktion initiiert. Dann wird's, glaube ich, schwierig, weil Noah Weishaupt auch ein Rechtsfuß ist auf der Seite. Das heißt, du hast da, kannst die Seite gar nicht besetzen. Deswegen denke ich schon, das ist schon wichtig. Und das ist etwas, was Nemeth, egal wie gut er das dann machen kann, aber eine Sache kann der auf jeden Fall da gar nicht abdecken. Und deswegen glaube ich schon, dass man da auch einen Linksfuß braucht auf der Seite. Und da gibt's ja jetzt nur noch einen. Momentan dann.
Wer bin ich, um dir da zu widersprechen? Aber das
mir kann total gerne widersprochen werden.
Mittelfristig aber schlau, Philipp Treu wieder auf die rechte Seite rüberzuziehen.
Ihm die Linksfüßigkeit anzutrainieren, das wär gut, glaube ich. Nein, weiß ich nicht.
Das bestimmt relativ schnell, würde ich denken.
Während ihr euch ja alle Highlight-Videos anguckt, gucke ich dann Videos von Spielern, die sich bei ihren Fans verabschieden. Und da hat er bei mir auf jeden Fall Punkte gesammelt, weil er hat beim Abschied bei Union Saint-Gillois das jeweilige Fanlied fehlerfrei mitgesungen, ganz alleine, und das hat mich sehr beeindruckt. Ich brauche keine linken oder rechten Füße von Fußballern, ich möchte nur, dass sie singen können.
Aber er kann Schlager singen, oder? Ja, okay.
Ich bin selten sprachenlos, aber was ist denn das für ein Statement, ey?
Ja, schön. Schön, schön, schön. Mir ist ein Gedanke gewachsen, bei dem, den ich gerne mit euch teilen möchte oder mit einer Frage sozusagen verbinden möchte. Ich möchte nämlich, das ist mir jetzt nach dem Augsburg-Spiel wieder aufgefallen, wo St. Pauli jetzt nur unentschieden gespielt hat und das auch dann rund ums Stadion habe ich dann irgendwie wahrgenommen, ganz viele Leute super angekotzt und so spät gewechselt, das müssen wir gewinnen und ich habe irgendwie den Eindruck, das ist alles, das sportliche Geschehen, das wird viel emotionaler wahrgenommen, als es noch vor 4, 5 Jahren der Fall gewesen ist. Nehmt ihr das auch so wahr?
Also, um bei dem Spiel zu bleiben, wenn man in der, 80. Minute zum ersten Mal aufs Tor schießt, also der Gegner zum ersten Mal aufs Tor schießt und in der 81. das Tor macht, so ungefähr, dann ist man doch immer angekotzt. Da kann man doch, also das war man, glaube ich, auch vor 20 Jahren in der Regionalliga. Das gegen Kickers Emden oder so. Also das ist doch, das nervt doch. Das ist doch einfach, es hat ja auch nichts mit hohen Erwartungen zu tun oder wir müssen uns in der ersten Liga etablieren, so, sondern das ist doch einfach dem Spielverlauf angemessen, würde ich sagen.
Hätte ich auch gedacht und trotzdem habe ich den Eindruck, dass das ganze Umfeld, also auch wenn man sich anschaut, St. Pauli verliert in Bochum, ey, St. Pauli beim Tabellenletzten, das stand vorher im Drehbuch so ungefähr, dass das ganze Umfeld, was sportliche Ereignisse angeht, dass das einfach viel emotionaler ist als noch vor ein paar Jahren.
Ja, würde ich auf jeden Fall so, also ich sehe das selber auch so, das habe ich glaube ich in der letzten Sendung schon gesagt, dass mich das irgendwie total kickt, dass wir Bundesliga spielen, dass ich bei den Spielen deutlich mehr mitfieber, da emotionaler dabei bin. Und mir ist es tatsächlich auch gerade nach dem Augsburg-Spiel aufgefallen, irgendwie als wir aus dem Stadion raus sind, keine Ahnung, mit 2, 3 Leuten geschnackt und war dann halt so ein üblicher Smalltalk mit, na, wie geht's? Und dann kam tatsächlich jedes Mal die Antwort von mir, ja scheiße, das darfst du nicht verlieren, das darfst du nicht mehr aus der Hand geben. Mhm. Das kann ich so früher nicht. Normalerweise war die Antwort immer von wegen, ja, gleich nochmal ins Jolly und dann nochmal so.
Vielleicht liegt es auch an deinem eigenen Alter.
Bitte führ mal weiter aus.
Wusste nicht, dass das so ein Wunderpunkt ist.
Ich weiß auch gar nicht, wo das hingeht.
Dass man nicht mehr nur ins Jolly geht, sondern sich auch mal fürs Spiel interessiert.
Ach so, ja. Ich war schon ewig nicht mehr im Jolly.
Ja, dann ist ja komisch, dass das keiner antwortet.
Also ich glaub, bin bei Justus. Ich war nach dem Spiel auch schlecht gelaunt, aber nicht, weil wir jetzt auf einmal alle wegschießen müssen, sondern weil es einfach ein so immens wichtiger Sieg gewesen wäre, der so möglich war und einfach vom Gegner auch hingenommen worden wäre. Die schießen einmal aufs Tor, köpfen einmal aufs Tor und davon ist der eine Schuss halt drin. Und das ist das, was mich furchtbar angenervt hat. Wenn das andersrum gewesen wäre und wir in der 80. den Ausgleich geschossen hätten, dann wären hier auch alle rausgegangen, ja, alles gut. Also ich glaube nicht, dass das, du sagst ja emotionaler. Ich glaube, was du eigentlich damit implizierst, ist ja das Erfolgsverwöhntere.
Nee, mach ich nicht.
Nee?
Nee, also ich meine sowohl Siege als auch Niederlagen, dass das viel emotionaler wahrgenommen wird und auch verarbeitet wird. Dass irgendwie bei Siegen viel mehr, also auf das viel mehr gefeiert wird. Das klingt jetzt ein bisschen abgedroschen und so, aber dass nach Jahren der sportlichen Bedeutungslosigkeit sozusagen da auf einmal eine ganz andere Gewichtung stattfindet. Das ist tatsächlich so ein bisschen mein Eindruck, dass wir und auch schon letzte Saison, als es da in Richtung Aufstieg ging oder allgemein die gesamte Saison, dass das viel, viel mehr beachtet wird sozusagen. Das ist nicht, oh ja, wir haben gegen Wattenscheid zu Hause verloren, egal, so, Hauptsache Jolly, so, sondern dass man da viel mehr das sozusagen wahrnimmt und mitnimmt und auch viel mehr mitfiebert und so. Das ist tatsächlich mein Eindruck. Also nicht nur nach Augsburg und nicht nur bei dir, sondern ich meine auch allgemein im Umfeld, dass da viel mehr Emotionen drin sind.
Ja, finde ich aber auch. Aber das ist halt auch der Erfolg irgendwie so, ne? Also ich habe auch die meisten Jahre, die ich im Fanladen gearbeitet habe, war mir das Sportliche eigentlich immer relativ scheißegal. Hauptsache wir steigen irgendwie nicht ab und ja, Fußball war auch noch. Und gut, das ist dann im beruflichen Kontext ja sowieso anders gewichtet, aber das war schon so die Haltung. Aber wenn es dann mal gut lief, dann habe ich gemerkt, wie mich das auch in der Rolle damals irgendwie angefixt hat und wie ich dann wieder Bock bekommen habe so und auf das Sportliche mehr fokussiert bin. Also das finde ich, ist so, das macht halt Spaß, wenn man gewinnt. Und das macht was mit dir.
Das macht was mit dir, ja.
So.
Aber ich habe das zum Beispiel, also ich ganz persönlich habe das in der letzten Bundesliga-Saison nicht gehabt. Also da war das nicht so, dass ich da irgendwie so...
Über diesen 6. Februar im Volkspark habe ich auch komplett emotionslos über mich ergehen lassen.
Ja, das ist ja was anderes. Das meine ich aber, das ist ja was anderes. Es wäre ja was anderes, ob du zu Hause gegen Gladbach irgendwie spielst oder im Derby mal rausgelassen so, ne? Aber ich habe den Eindruck, dass wenn St. Pauli jetzt auswärts in Gladbach verliert, das war so ein Beispiel, St. Pauli verliert auswärts in Gladbach und das ist halt komplettes Drama so ungefähr, ne? Der ganze Verein kommt einem dann vor wie so eine große Drama-Queen irgendwie, weil das die Leute so mitnimmt. Fabian Hützel hat das letzte Saison auch schon gesagt, als irgendwie ein Spiel verloren ging, hat er auch gesagt, dass er das Gefühl hat, das wird im Umfeld überdramatisiert, diese Niederlage. Und ich habe gedacht, halt die Fresse, da wird gar nichts überdramatisiert, konzentrier dich auf deinen scheiß Fußball. So ungefähr habe ich das gedacht. Und ich glaube, da ging es nicht nur mir so. Und früher ging es mir nicht so. Früher habe ich gedacht, so ja, wird schon so ungefähr.
Also,
dass du dich nicht für Sportliche interessierst, Mike, das wissen wir alle. Das brauchst du jetzt nicht nochmal wiederholen.
Nee, ich kann das für mich tatsächlich so sagen. Also für mich hat das diese Wirkung nicht. Also ich früher war ich, glaube ich, nach Niederlagen insbesondere deutlich länger schlecht gelaunt, als ich es aktuell bin.
Aber du warst auch, du fandst es auch richtig scheiße, als St. Pauli 10 Spiele in Folge gewonnen hat. Das fandst du auch richtig scheiße. Da hast du auch, da hast du eine richtig schlechte Laune gehabt.
Ja, aber das war ja auch das war aber vor 2 Jahren.
Ja.
Das widerspricht ja der These, dass es jetzt extremer ist.
Ja, ich meine nur, dass das bei dir sowieso nicht ganz richtig gepolt ist, da irgendwie alles. Darauf will ich hinaus.
Also ich war am schlechtesten gelaunt. Ist es hier so eine Runde, wo man das auch mal sagen darf?
Ja. Nimm uns mal mit Justus.
Ja, beim Pokal aus Scheiden gegen Fortuna Düsseldorf.
Oh, alter Falter.
Da muss ich am nächsten Tag arbeiten und ich habe auch einen Kollegen, der ist auch St. Pauli-Fan und wir hatten eine Teamsitzung und wir waren extrem, also ich habe das eigentlich nicht so, dass ich schlecht gelaunt bin nach Niederlagen, aber ich war extrem schlecht gelaunt und mein Kollege auch, sodass nach der Teamsitzung eine Kollegin zu uns gekommen ist, weil wir da noch saßen und irgendwie über das Spiel geredet haben und meinte, Entschuldigung, ich wollte mal was fragen. Ist bei euch jemand gestorben? Und da, das war schon so, oh, ich muss hier mal irgendwas ändern an meinem Setting.
Oder eine Supervision machen, wenn es bei der Arbeit ist.
Mit wem? Mit Fabian Hürzeler oder Marcel Hartl?
Ah, ja. Ja, ich finde, wir müssen jetzt mal eine Pause machen nach so einem schlechten Thema. Bevor wir hier.
Du holst doch die scheiß Themen hier in die Sendung.
Ja, ich wollte wissen, ich kann ja auch positiv sein. Jetzt nach dem Augsburg-Spiel vielleicht nicht, aber nach dem Union-Spiel waren auch alle besonders so euphorisiert und nach dem Heidenheim-Spiel und nach dem Sieg in Freiburg zum Beispiel. Nach dem Sieg in Freiburg habe ich mich unsterblich gefühlt, so ungefähr. Und mir ist es einfach aufgefallen.
Vielleicht ist es ein Problem von dir und du willst das auf alle irgendwie.
Das war ja meine Frage. Nehmt ihr das auch so wahr,
nein,
dass das Umfeld emotionaler ist? Das
nein, aber
nur du.
Ich ja, nein, steht 2-2, ganz ehrlich.
Also bei dir nehmen wir das schon so wahr. Gerade ist dieses Unsterblichkeitsding.
Es kann nur einen geben, Justus.
Wie fühlst du dich mit diesem St. Pauli?
So, wir machen jetzt eine kurze Pause und danach machen wir noch das Rückrunden-Orakel mit euch.
Das kann ja nur super werden. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir haben ja gerade schon eine lockere halbe Stunde wirklich, wirklich, wirklich viel Spaß gehabt und haben dann festgestellt, dass die Aufnahme gar nicht lief. Deswegen machen wir das jetzt nochmal in bester Evalin. Weiß noch alles, was ich gesagt habe, Manier. Einfach nochmal schnell hinterher. Und wir beginnen damit, dass wir besprechen wollten, wie die Gedenkveranstaltung hier im Stadion für die Opfer des Holocaust am Wochenende lief. Nämlich aus meiner Sicht zumindest sehr angemessen. Wir hatten die Zitate auf den 3 Tribünen, außer der Haupttribüne. Wir hatten die schwarzen Zettel und wir hatten, Justus, erzähl mir das nochmal, diesmal einen geplanten Einmarsch ohne Musik.
Das genau, war schon also mal anders. Genau, also es lief ja nicht Hells Bells, das gab es schon mal, als dieses Kein Vergeben, Kein Vergessen große Transpier auf der Gegengerade war. Aber da war es, glaube ich, wenn ich mich da recht erinnere, quasi
der Situation geschuldet.
Ja, genau, spontan, so, das Wort suchte ich. Sondern alle waren so ruhig und dann, da können wir jetzt nicht rein, sozusagen. Und diesmal war es ja geplant, weil auch, glaube ich, naja, man hatte es schon mal gelernt, dass das ein angemessener Umgang und ein würdevolles Gedenken ergibt. Und das haben wir jetzt am Samstag wieder gesehen und nicht gehört sozusagen, dass dem auch so ist.
Genau, und dann wurde ja auch der Text verlesen. Ich glaube, das war nicht ganz der offizielle DFL-Text, der war noch ein bisschen individualisiert und es gab dann noch eine Schweigeminute.
Aber ich glaube, so wird das auch immer kommuniziert von der DFL. Sie bieten quasi einen Text an und sagen aber auch, man soll sich gar nicht unbedingt daran halten, das ist gar nicht gewünscht, sondern so war das zumindest, als ich da noch irgendwie mehr beteiligt war, dass man das auch ruhig umändern, verändern kann, um das eben auf seinen eigenen Club, seinen eigenen Verein runterbrechen zu können.
Genau. Und es gab dann im Nachgang noch Fragen an Trainer auf der Pressekonferenz und auch Spieler.
Ja, die fand ich bemerkenswert, weil mit so einem bemerkenswerten Unterton teilweise auch nicht alle, die gefragt wurden, aber so Fragen in Richtung, ja, da gab es ja diese Choreo am Anfang, auch zum Einlaufen und nicht Hells Bells. Hat euch das im Ablauf gestört? Also in euren Abläufen, bis ihr wieder zum ins Spiel gekommen seid. Und da gab es dann solche und solche. Jackson Irvine hat in der Mixung gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Also erstens ist mir das völlig egal, was passiert, bevor der Schiedsrichter anpfeift. Danach bin ich sowieso bereit. Johannes Eggestein, aber auch Alexander Blessin, die haben das dann ja auch sehr treffend formuliert. Wenn ich das mal sozusagen zusammenfassen darf, haben sie eigentlich gesagt, ja, es gibt auch Wichtigeres als Fußballspiele, vor allem momentan, wie Johannes Eggestein das, glaube ich, relativ gut formuliert hat, dass er sich da voll dahinter stellt und das auch aus persönlicher Sicht sehr wichtig findet und sich da auch sehr wiederfindet in so einer Aktion. Das fand ich ganz gut.
Ja, mega gut. Also ich glaube, da hat sich tatsächlich auch im Fußball wirklich was verändert. Bei uns im Verein auch, so ehrlich muss man auch sein, also es gab auch Zeiten, da wäre das auf jeden Fall ein größeres Thema gewesen, dass die Spieler auf keinen Fall am Spieltag vor dem Spiel irgendwie aus dem normalen Ablaufstrott gebracht werden dürfen. Es gab auch Zeiten, wo es Spieler gab, die hier nicht mit Regenbogenkapitänsbinden auflaufen wollten und so weiter und so fort. Also ich glaube, da ist schon einiges super, super, wie es war. Richtig guter Tag gewesen. In der Hinsicht top. Auch danke und großen Respekt an alle Leute, die das wieder mal gewuppt haben auf den Tribünen, aus der Fanszene und auch aus dem Verein. War wirklich großartig, extrem wichtig im Moment. Nicht nur im Moment, aber besonders im Moment.
Genau. Und als ich so aus dem Stadion rausging, habe ich dann so gedacht, ja, so soll das sein, so soll man das machen und wahrscheinlich ist das auch in jedem Stadion so oder ähnlich. Und dann habe ich gestern mittels einer Schiedsrichterfreikarte das Spiel HSV gegen Hannover besucht und ja, muss danach wirklich sagen, offensichtlich haben wir doch sehr viel richtig gemacht in den letzten Jahren und vielleicht auch Abläufe für so ein Gedenken gelernt, weil da lief das nicht so. Also ich versuche ja in der Lage tatsächlich den HSV als Zweitligisten zu ignorieren und erwähne die auch nie, habe auch darüber jetzt nichts geschrieben heute. Aber das war gestern wie folgt, da kam so eine Gruppe von 10, 20 Leuten in Zivil auf den Rasen marschiert mit dem gemeinsam gegen das Vergessen Banner. Die wirkten da schon irgendwie so ein bisschen verloren, standen da auf dem Rasen so ein bisschen alleine rum und haben das gehalten, bis dann die Spieler beider Teams auf den Rasen kamen und dann pflichtschuldig sich da aufstellten für das offiziell vorgegebene DFL-Foto, das Banner dann übernahmen. Währenddessen lief die ganz normale HSV-Tralala-Beschallung inklusive diesem Ballermann-Sirtaki und es war wirklich unangenehm. Dann verlas der Stadionsprecher den vorbereiteten Text, währenddessen sang der Gästeblock von Hannover weiter sein Schalalala und eine Gedenkminute gab es auch nicht. Und da habe ich dann so für mich gedacht, ja okay, alles klar, das machen wir offensichtlich dann doch besser als andere Vereine. Bevor das jetzt aber ins HSV-Bashing abgleitet, es gibt auch beim HSV natürlich Leute, die sich da genauso viel Gedanken machen und da sei erinnert an die Gruppe Netzwerk Erinnerungsarbeit, Justus nickt, danke. Die haben nämlich auf den Sitzplätzen Zettel verteilt. Das waren DIN A5 Flugblätter, beidseitig bedruckt, wo sowohl an die eigene Vereinsgeschichte während des Zweiten Weltkriegs erinnert wurde, die auch nicht ruhmreich war, Klammer auf, die des FC St. Pauli ja auch nicht, und auch das Ganze in den heutigen aktuellen politischen Kontext eingebettet haben und das mit sehr treffenden Worten auch sehr, sehr gut ausformuliert haben. Und das, was Sven gerade sagte, mit vielen Dank an die Leute, die sich da kümmern, das gilt beim HSV natürlich genauso. Damit habe ich diese bisher so fröhliche Sendung auf ein etwas traurigeres Thema runtergezogen und jetzt darf Tim den Fun-Pegel wieder erhöhen.
Ja, ich versuche hier gar keinen Übergang zu machen, sondern fange einfach so an, als
nehmen wir auf?
Ja, nehmen wir auf. Ja.
Immer noch.
Rückversicherst dich nochmal.
Ja, ja.
Ich
hier
einen Sekundenzeiger, da passiert was. Ich möchte mit euch das Rückrunden-Orakel spielen. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, nochmal ganz kurz in euch zu gehen und zu überlegen, was ihr von dieser Rückrunde erwartet, was ihr glaubt, wie der FC St. Pauli spielen wird. Und ich werde euch reihum immer mal wieder eine Frage stellen zur Rückrunde. Und genau, wir werden das natürlich beinhart auswerten später, nach der Rückrunde nämlich, ob ihr wirklich taugt zum Rückrunden-Orakel, zur Krake sozusagen. Dann gab es doch mal so eine Krake. Gab es nicht mal so eine...
Mhm. Gerade mal so eine Krake. Ja. Bei irgendeiner Wärme oder
ich
so.
Ich folge ja total gerne, es gibt ja diesen, heißt der Pauli the Cat? Ist das so ein Account bei Blue Sky? Früher bei einem, aber auf einer anderen Social Media Plattform, wo immer das Essen liegt.
Ach so, das.
Vor jedem Spiel. Und dann ausgedruckt da einmal St. Pauli-Wappen, einmal Unentschieden und einmal das Wappen vom Gast. Und dann ganz unparteiisch sozusagen dann die Essensteller immer aus der Richtung, aus der die Katze kommt, da ist natürlich das St. Pauli-Wappen und der viel, viel, viel größere Haufen Katzenfutter. Und genau, das ist mein Orakel, an dem ich mich gerne festhalte.
Das ist wie bei 4 gegen Willi früher.
18 Millionen hatte der Zuschauer. 18 Millionen.
Mike Krüger.
Mike Krüger, 18 Millionen.
Mike Krüger, richtig. Ja. Guter Typ.
Ja.
Hat so eine tolle positive Entwicklung genommen wie Rudi Völler. Parallel. Hat Sven ja letzte Woche gesagt. Fand ich einen guten Vergleich.
Ja. Bei Drehscheibe waren es noch 9 Millionen.
Nur, dass ich Rudi Völler früher auch witziger fand. Bei 4 gegen Bayern. So.
Der hat mir mal zugeblinzelt.
Wer, Rudi Völler?
Ja.
Was, warum? Halt die Schnauze, hat er geblinzelt, oder ja. Was?
Ich bin ihm freudetrunken und nicht nur freudetrunken, so halb um den Hals gefallen mal ja. Im Bremer Hauptbahnhof. Weil er mich so gefreut hat, dass ich ihn sehe. Ja, und da hat er gesagt, das kann man natürlich schlecht machen im Radio. So zu mir gemacht. Habe ich mich gefreut.
Ja.
Das war mein Lieblingsspieler als Kind.
Ich fand ihn auch richtig toll als Kind, Rudi Völler.
Ich fand den schon immer scheiße.
Du hast ja auch eine Werder-Vergangenheit, oder nicht?
Nee, nicht wirklich. Ja, also ich hatte 11 Jahre eine Dauerkarte in der Ausbildung.
Aber zwei Mittelfinger da oben. Rudi, du Arschloch!
Das war tatsächlich so bis Mitte der 2000er und da war ich ja noch oft für den Gegner tatsächlich. Aufgrund der Tatsache, was für Leute um mich rumstanden da. Das war damals irgendwie alles noch nicht so geil in Bremen, wie das heute hier abgefeiert wird in der breiten Masse.
Abgekultet. Kultverein Werder.
Absolut.
Ja, ich sag ja mal gerne von dem einen St. Pauli-Spiel, wo die ganze Ostkurve geschrien hat gegen St. Pauli, wir haben Arbeit und ihr nicht. Und der etwa 10-jährige Mike fröhlich mitskaliert hat, weil der fand das total lustig.
Weil du ja schon gearbeitet hast.
Ja, das ist gut reden. Also vierte Klasse war kein Honigschlecken.
Ja.
Und Zuckerschlecken erst recht nicht.
So, mach mal Orakel.
Ja, Orakel. Auf welches Spiel, Justus, in der Rückrunde vom FC St. Pauli freust du dich eigentlich am meisten?
Oh, da muss ich mal kurz überlegen. Mainz.
Wieso?
Ja, weil da war ich noch nicht. Dann kann ich einen Haken hinter das Stadion machen.
Und dann hast du Liga voll?
Nein, ich war nicht in Freiburg.
Und das hast du auch verpasst jetzt.
Ja, habe ich verpasst, weiß ich. Aber nächste Saison.
Ja.
Ich steige ja beide nicht ab. Dann habe ich Liga voll. Zweite Liga habe ich voll.
Ich wollte gerade sagen, wenn Freiburg nicht absteigt.
Ja, tun sie nicht. Deswegen freue ich mich auf Mainz.
Wisst ihr, damals in Mainz, wer war dabei, als hier Django die doppelgelbe Karte gezeigt hat? Das war doch in Mainz, ne?
Ja, das war der letzte Spieltag, 0-5 oder so verloren da.
Ja, irgendwie so.
Brofig, ne? Letztes Stadion Brofig. Letztes Spiel Brofig.
Ja.
Das war
Sonderzug.
Die Sonderzugfahrt. Genau, wo die Leute ein Foto gemacht haben mit so einem mega geilen Transparent. Wenn ihr absteigt, schlagen wir uns tot.
Ja, hätte man vorher wissen müssen. Dass ich erinnere mich, dass damals ein Mitarbeiter des Vereins irgendwie erzählt hat, hätte ich dir gleich sagen können, dass wir da verlieren. Da ist schon nachts über den Hotelflur, sind die Leute schon so halb bekleidet und noch rumgelaufen. Aber es waren noch ganz andere Zeiten. Da war Fußball noch nicht so professionell wie heute.
Und auch nicht so emotional.
Auch nicht so emotional. Hallo.
Haben wir das noch aufgenommen? Mit der emotionalen Idee. Aber okay. Nicht, dass ich das auch noch alles erzähle. Genau.
Sven, worauf freust du dich denn am meisten, welche Auswärtsfahrt? Nee, nicht welche Auswärtsfahrt. Jetzt bin ich so auf Auswärtsfahrten. Auf welches Spiel? Das FC St. Pauli.
Also ich freue mich auf die Auswärtsfahrt mit meinem lieben Kollegen Justus nach Mainz. Da können wir diesen Ground nämlich wegfrühstücken. Den hat Justus beruflich schon mal im Rahmen einer Tagung gemacht.
Aber nicht Spiel.
Aber das zählt nicht. Und ich war noch gar nicht da. Und genau, dann haben wir besprochen, da fahren wir diesmal hin, da müssen wir dann nie wieder hin. Und daher freue ich mich, dass das dann abgehakt ist in diesem seelenlosen Stadion am Rande der Stadt.
Ist das echt? Also ich habe mal ein Foto davon gesehen. Das steht ja wirklich so auf der grünen Wiese einfach, oder was? Das ist ja gar nichts rundherum.
Ja, ich glaube, es ist. Also du warst ja schon mal da, Mike. Es ist, glaube ich, noch krasser als bei diesen anderen Stadien, die direkt an der Autobahn sind, ne? Es ist also noch mehr im Nix.
Ich weiß natürlich nicht, welches Foto genau du gesehen hast, aber ich kann dir versprechen, es beschönigt nichts. Es ist so scheiße. Es ist wirklich kompletter Dreck. Also selbst der Volkspark ist schöner gelegen als diese Arena.
Ja, deswegen freue ich mich auch so drauf. Ah, gibt bestimmt Weinscholle.
Ja. Obwohl, das gibt's ja jetzt super.
Auch. Gibt's ja jetzt hier auch. Früher war das mal gut.
Ja, also früher war das mal gut. Weinschorle oder was?
Ja, das gab's ja hier nicht. Da war man besonders.
Ja, stimmt.
Ja. Mal was anderes.
Also, ich freue mich aber auf jeden Fall sehr auf das Spiel in Bremen. Weil in Bremen.
Damit du mal wieder in der Auskurve stehen kannst.
In Bremen bin ich gern für die Gästemannschaft. Und nein, da haben wir Justus und ich auch lange Jahre unser Adoleszenz verbracht. Und dementsprechend noch viele Freunde und Bekannte da und Teile meiner Familie stehen dann in der Ostkurve und können sich dann da können dann mal rüber winken. Und dann gehen wir hinterher gemütlich, dann fragen wir uns nach dem Spiel, wie es uns geht und dann stellen wir fest, dass wir in die Kneipe gehen und dann ist alles gut und das ist ja auch mal schön heutzutage. Heutzutage in diesen Internetzeiten. Meine Güte. Ich wäre schon über 50.
Wir nehmen das aber gleich normal auf.
Mike, du hast auch in der Ostkurve gestanden. Was machst du denn beim Auswärtsspiel in Bremen? Stehst du da auch in der Ostkurve?
Ich hasse alles in dieser Rückrunde, weil ich zu fast keinem Spiel hin kann. Also ich bin sehr froh, dass ich nicht nach Mainz muss. Da war ich zum Glück schon und da bin ich stattdessen übers Wochenende in Manchester und freue mich auf das Spiel von Huddersfield.
Ich freue mich immer mehr da auf das Spiel, muss ich sagen.
Manchester?
Ich bin in Manchester, ja.
Über das Bremen-Spiel?
Nein!
Über das Mainz-Spiel?
Über das Mainz-Spiel. Über das Bremen-Spiel wäre ich nicht geflogen, auf gar keinen Fall. Nee, über das Mainz-Spiel, da habe ich gesagt, also wenn wir noch ein Spiel verpassen müssen in dieser Rückrunde, so halbwegs beruflich bedingt meiner Frau, dann gerne das Auswärtsspiel in Mainz. Und da werde ich, das alte Stadion von Huddersfield Town hatte ich schon und jetzt sehe ich das neue Stadion von Huddersfield Town. Also das da alte freue ich mich sehr drauf. Schon.
Ja, okay.
Leeds Road heißt das alte, wie das neue heißt, weiß ich
ist
gar nicht.
Ist das am selben Standort neu gebaut oder woanders?
Nebenan quasi. Aber wenn du die Fotos googelst, das hat so schöne Bullaugen, richtig, also es sieht wirklich gut aus. Tust du eh nicht, weil du guckst ja nur Highlight-Videos, aber wollte ich das
machen. Bullaugen nach draußen,
ja.
Oder was?
Ja, total cool. Zeige ich dir nachher.
Nach drin wäre richtig absurd.
Ja. Ja, ja.
Ja, gut. Also wenn ich jetzt noch ein St. Pauli-Spiel nennen muss, dann würde ich sagen, wahrscheinlich, dass schwierig. Ich glaube einfach, das Heimspiel gegen Bochum, weil
der Scheiß dann endlich vorbei ist.
Nein, aber
du findest das doch wieder dann.
Nein, weil ich ja davon ausgehe, da sind wir schon durch. Ich werde leider auch nicht das Auswärtsspiel in Bremen und Frankfurt machen können, weil jeweils Blindenfußball-Bundesliga-Einsatz. Und da wir aber vorher schon gerettet sind, wird dieses letzte Spiel gegen Bochum einfach nur entspannt und freudig. Und dann, keine Ahnung, vielleicht rettet sich der Gästeblock ja auch noch ins Relegationsspiel oder so und hat auch noch was zu feiern.
Da kennen sie sich aus.
Aufgrund der zwei Punkte aus dem, genau. Also aufgrund der zwei Punkte aus dem Unionsspiel.
Oh, das Thema haben wir gar nicht auf der Liste hier für heute. Eieiei.
Drei, oder nicht?
Naja, einen haben sie ja.
Ach so, ach ja, stimmt, zwei mehr, ja, richtig.
Aber das könnte ja noch abgezogen werden. Könnte ja auch noch.
Der eine Punkt, ja. Wegen Schauspielerei ja. Abgezogen. Ja.
Das wäre eine geile Wendung.
Goldene Himbeere des Fußballs, hier, null Punkte.
Dann würde ich das Sportgericht auch mal
Goldene Himbeere da den
besuchen.
Ja, ist ja. Es. Mhm.
So wie goldener Schlagstock, nur anders.
Auf welches Spiel freust du dich denn, Tim?
Fast genau das gleiche. Die gleiche Leistung, gleiche Nichtleistung. Ich freue mich und ich war auch noch nie in Mainz, aber ich will da auch nicht hin. Ich freue mich auf das Heimspiel gegen Dortmund, weil man sich ja auf die großen, also hatte ich zumindest gedacht, dass man sich auf die großen Spiele freut. Das Spiel gegen Werder, klar, da freut man sich auch drauf und so. Gab es ja jetzt schon am Millerntor. Bayern waren schon da. Ich freue mich, dass Dortmund kommt. Da habe ich Bock drauf. Es war einfach so.
Und sind ja auch sichere 3 Punkte.
Momentan, ja. Ist Samstag 15:30, ne?
Du bist doch unser Fußball-Experte hier. Was ist denn der Unterschied im Fußball von Nuri Sahin und Niko Kovac?
Von Nuri Sahin und Niko Kovac, riesengroß.
Ja, okay, dann nächstes Thema.
Was vor allem? Was? Riesengroß. Gute Antwort. Wann spielen wir denn gegen Dortmund eigentlich?
Erster März,
15:30. Geil.
Passt.
Wird gut, ja. 1. März, 15:30. Jetzt freue ich mich. Ja. Nee, Niko Kovac tatsächlich ja eher destruktiver Trainer. Also vom Spielstil her sozusagen. Und ich glaube, dass das ja bei seinen letzten Stationen auch zwischenmenschlich geknallt hat irgendwie. Ich glaube aber, das ist zumindest mein Eindruck von außen, dem Kader in Dortmund würde es mal ganz gut tun, wenn da mal jemand reingeht und mal mit dem Baseballschläger da mal auf die Tische raufhauen. Auf die Tische, nicht
auf die Köpfe, Gott sei Dank.
Wirklich, ganz ehrlich, dem FC St. Pauli, auch wenn man das nicht wahrhaben möchte, hat es auch gut getan, dass Jos Luka hier mal ein Jahr lang hier alles zertreten hat, was an Wohlfühloase vorhanden gewesen ist.
Warte mal, ich habe gerade einen Anruf vom Doppelpass.
Wir brauchen wieder echte Typen in Dortmund. Echte Liebe, echte Typen. So nämlich.
Hat das jemand gesehen, wie Mike Tullberg nach dem Spiel jetzt so gefeiert hat? Weil da ist er ja.
Ja, Highlight-Video habe ich mir angeguckt.
Und da haben sich jetzt ja einige Leute das Maul drüber zerrissen, dass es zu emotional war.
Zu emotional?
Ich glaube, Didi Hamann hat das gesagt.
Ja, Didi Hamann, geil.
Der hat gesagt, mit diesem Jubel hätte er ja dem Verein nachträglich recht gegeben, nicht mit ihm weiterzumachen. Und da, ich wollte es mal angucken, aber ich habe es noch nicht gesehen.
Da ruft der Doppelpass natürlich nicht an. Das sagt selbst der Doppelpass, Alter, nee, hör auf.
Also, ja, das war schon doll, aber dass man sich deswegen disqualifiziert, das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, muss ich sagen.
Habe ich das Gefühl, Didi Hamann nimmt ganz bewusst so Antiposition ein, einfach nur, weil es sein Job ist, damit das Aufmerksamkeit, boah, ey, der hat das bei Sky schon wieder gesagt, ey, die Halbzeitanalyse mit dem will ich mal sehen, weil der redet ja so viel Scheiße, das muss ich mir angucken.
An dieser Stelle nochmal ganz liebe Grüße an Elias Saad, der einfach nur gesagt hat, nachdem ihm gratuliert wurde von Didi Hamann zum Man of the Match und er sich brav bedankt hat und dann danach im Interview mit Lena sagte, Didi Hamann, ich weiß gar nicht, wer das ist. Fand ich sehr cool.
Irgend so ein Typ aus Hannover mit so einem Hut.
Wobei.
Das schneide ich nicht raus. So, nächste Frage bitte.
Der ist so witzig. Was jetzt? Na gut.
So, wo waren wir stehen geblieben?
Ja. Wir waren stehen geblieben bei
schönstes Fußball.
Bei Gönz George.
Sehr schön.
Ja, Aufnahme läuft noch, also ist nicht alles schlecht hier.
Ja, aber also nochmal zurück. Nee, ich will nicht zurück zu Didi Hamann, Entschuldigung. Das Thema müssen wir jetzt begraben. 14 Spiele gibt's noch. Wie viele Punkte holt der FC St. Pauli, Mike?
Wir sollten jetzt ja schon ungefähr das sagen, was wir eben in der Aufnahme auch schon gesagt haben. Dann müssen wir nicht ganz so lange unsere Handys bemühen. Ich sage deswegen, wir gewinnen.
Du warst der Einzige, der sein Handy bemühen musste dabei. Ja. Und dann kam da so eine Gurkenantwort raus. Nee, kannst du gerne nochmal geben.
Ich habe gesagt, 5 Siege. Das sind ja schon mal alleine 15 Punkte, wie ich mathematisch scharf geschlussfolgert habe. Und das müsste ich jetzt ohne auf mein Handy zu gucken nochmal nachschauen. Ich glaube auf jeden Fall Kiel, Bochum, Freiburg zu Hause, Wolfsburg auswärts und ein Spiel habe ich noch gesagt, was wir gewinnen. Ja, weiß ich nicht mehr.
Mainz.
Nee, ich glaube, in Mainz traue ich uns das nicht zu.
In Bremen.
Ja, vielleicht in Bremen, obwohl da haben wir immer schlecht
gesehen. Ja, da immer scheiße.
Wirklich dran. Na egal, irgendeins wird schon noch abfallen davon und dann holen wir vielleicht noch eins bei Unentschieden und damit sind wir auf jeden Fall safe gesichert.
Aber da ist der Gästeblock jetzt auch woanders, oder?
In Bremen,
ja. In Bremen ist, ja, ist unten, auch, ne?
Bremen
auch
und Kiel, beides neue Gästeblöcke.
Ja, ja. Boah, ja.
Okay. Muss man nochmal hin.
Ja, nicht nur unten, sondern auch in der anderen Ecke. Also, selbe Kurve immer noch, aber ja.
Justus, wie viele Punkte holen wir noch?
14. 14 mal unentschieden.
Sven? 14 mal 0-0.
Ja, damit wir keinen Torjingle hören müssen.
Ach, vor allem nicht in Wolfsburg. Mein Gott, ist das scheiße da.
Stimmt, dahin war dieses Gespräch vorhin abgewogen. Wir waren bei Torjingles gelandet.
So. Ja, aber da kann man ruhig nochmal einpflegen hier.
Ja, weil wir haben uns schon damit befasst, was in Mainz gespielt wird und ich habe es schon wieder vergessen.
Der Hallermarsch. Hallerarsch. Den Gag machen wir nochmal. So. Genau. Unerträglich, aber am unerträglichsten wird es halt in Wolfsburg. Ah, ich möchte das wirklich nochmal sagen. In Wolfsburg ist wie geht es nochmal?
Was?
Hat ihr das nicht?
Oder was? Nein. Nein, da lief doch früher, lief da doch
Ramble Ding Dong, das meine ich doch. Yeah. Boah, ich kotze jetzt schon im Strahl, von daher bin ich da auch ganz dringend für 0-0.
In Bremen kommt so ein Nebelhorn, das finde ich eigentlich ganz lustig, muss ich sagen.
Aber habe ich bei Tim im Quiz gelernt, das ist nicht der Torjingle.
Nee, danach kommt erst Musik, ne? Ja, ja.
Und zwar?
Bei jedem Spieler anders.
Das war mal.
War mal.
Jetzt sind es die
Bremer Stadtmusikanten.
Fast.
Weiß ich nicht.
Die Proclaimers.
Ja, Dings. La, 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 la.
500 Meilen
Gedingsbums da. Ja, ja, I would walk 500 so. Miles. Ach, das lief immer in Riepe in meiner Stammdorf-Disco. Das läuft da sogar heute noch. Die machen noch einmal im Monat auf. Das ist zwischen Schäsel und Tosted, kann ich nur empfehlen. Ja. So ein bisschen Indie, der Laden.
Kurz, die also Toiletten, ein bisschen Indie, ich wollte gerade sagen, kurz
nee,
vor
GTA. Nee, das ist so ein Indie-Schuppen auf jeden Fall. Ich war letztes Jahr einmal da. Die Toiletten sind noch original wie 1996. Und der Rest auch.
Worden.
Nee, wirklich nicht. Echt, konnte man kaum benutzen.
Echt nicht. Wirklich nicht.
War richtig gut.
Klingt aber geografisch so, als könnte Johnny da zumindest mal vorbeischauen, wenn du das hörst. Johnny, schön Gruß.
Gerade da.
Oder so. Aber bevor wir das Thema verlassen, muss ich noch ganz kurz mein All-Time-Fußball-deprimierendes Erlebnis, wo ich nicht emotional beteiligt war, fallen lassen. Wolfsburg, vorm Spiel, ich weiß nicht mehr, was ich da gesehen habe, Wolfsburg gegen irgendjemanden.
Ja, aber warum? Also da wäre ja
Moment, das schon mal
die erste Frage.
Wir waren beim DFB-Pokalfinale in Berlin, ich mit meinem Sohn, mein Sohn und ich. Und da durfte er dann, als wir am nächsten Tag zurückgefahren sind, Kevin De Bruyne die Hand schütteln und den DFB-Pokal kurz halten. Das macht
in Wolfsburg.
Was am Berliner Hauptbahnhof. Ach, nachdem so. Wolfsburg den DFB-Pokal gegen Dortmund gewonnen hat. Und das macht was mit einem. Deswegen war er in kompletter mentaler Umnachtung ganz kurz Wolfsburg-Fan. Und dann bin ich mit ihm dahin gefahren.
Oh, Alter, was?
Ja, er hört das jetzt in Kanada und ich hoffe, er schämt sich doch ein bisschen dafür. Auf jeden Fall sind wir deswegen nach Wolfsburg gefahren und da zu einem Spiel und
in der Saison drauf.
Dann. Ja, genau. Ja. Und nicht direkt.
Ja, ja, jetzt habe ich es kapiert.
Und vor dem Spiel, das Stadion war so gefüllt vor dem Spiel, wie man es aus Wolfsburger Sicht erwarten würde.
Diese Drillinge.
Mhm. Und ich weiß nicht, ob es die da schon gab. Also wenn ja, dann waren sie da noch 7, 8 Jahre alt. Und da lief dann nämlich Status Quo mit Rocking All Over the World.
Wow.
Und der Wolf, also das Maskottchen, tanzte ganz alleine im Mittelkreis. Und das war wirklich so schlimm. Es regnete, er hatte eine Fahne in der Hand. Und ich habe wirklich gedacht, die arme Sau in diesem Kostüm, wie erbärmlich ist das denn?
Aber er heißt immerhin Wölfi.
Ja.
Wie und der Sänger von den Kassierern, über die wir auch einen relativ längeren Exkurs hatten.
Immerhin ist mein Sohn nicht mehr Wolfsburg-Fan.
Kassierer-Fan.
Wölfi-Fan. Ich bin bei den Tour-Jingles von den Bremer Spielern hängen geblieben, weil du das gerade erwähnt hast.
Ja.
Ivan Klasnic hatte das Jingle von Eine schrecklich nette Familie als Tour-Jingle.
Schlecht gealtert, beide. Ja.
Wie ging denn das?
Love and Marriage.
Das ist doch kein Tor-Jingle. Was hat der denn für schlechten Musikgeschmack?
Für Ivan Klasnitsch wahrscheinlich schon. Boah. Johann Miku hatte die französische National.
Ja, das stimmt. Ah, ja, stimmt.
Da war richtig. Was los. Angelos Charisteas hatten wir vorhin schon, hatte Sirtaki. Das unter, ja. Auch unter aller Kanone.
Frank Baumann, probier's mal mit Gemütlichkeit.
Alter Schwede, ich bin auf jeden Fall jetzt davon überzeugt, dass es eine gute Idee ist, dass Werder inzwischen wieder die Proclaimers hat als
ja, schöne Sache.
Schlimm. Und dadurch kamen wir dann dazu, dass Justus uns erzählt hat, was er zu Hause momentan sich anhört. Und ich habe gelernt, Wumms ist nicht nur eine schlechte Humor, eine Seite mit schlechtem Humor auf Facebook, sondern sie ist auch auf Spotify hörbar.
Ja, überall. YouTube ist auch mit Videos, also auch mit Videos, auch mit Spielszenen dann der Spieler. Und es gibt so Songs zu einzelnen Spielern, also national und international. Und es sind halt quasi moderne Pop-Songs, die ich aber gar nicht kenne natürlich, umgedichtet auf dann Kylian Mbappé, der Mann vom PSG, so schnell wie ein TGV. Schneller, schneller. Nee, wie geht's nochmal? Er weiß nicht, kriege ich nicht mehr ganz zusammen.
Es gibt einen der zweite Liga-Song. Kennst du den auch?
Ja, ich kenne auch EM-Song, ich kenne auch WM-Song. Zweite Liga-Song kenne ich auch. Formel 1-Song kenne ich auch.
Also, was mich vorhin sehr beeindruckt hat, war der Song von Yannick Sommer. Wenn du den nochmal
sagen könntest. Jan heißt der? Jan Sommer?
Jan? Heißt der nicht Yannick?
Nee, Jan.
Ron Sommer.
Jan Sommer heißt der. Y-A-N-N.
Bei Gladbach. Oma Mamouche gibt's auch.
Ja, Oma Mamouche gibt's auch. Jan Sommer, es steht sogar im Winter der Sommer im Tor, im Tor. Und dann 17 Saves, genervte Bayern. Nagelsmann ist voll am Reihern. Sie wissen sich die Zähne aus. Deshalb haben sie ihn gekauft. Sommer, 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 er ist ein Superhero. Sommer, 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 hinten steht die Zero. Und so geht's. Gibt's viele gute Songs.
Ja, ich sehe es hier gerade. Geil.
Ja, ist geil. Verlinken wir. Wir müssen uns nur überlegen, welches.
Capitano Can rechnet ab.
Das ist der Kilian, das fing schon auf dem Spieli an. Und so weiter und so weiter. Gibt's viele.
Toll.
Ja, ist toll.
Kinder halten jung.
Absolut.
Kinder halten jung. Mike, was für ein Tor-Jingle würde denn bei dir laufen, wenn du mal triffst?
Wenn ich ein
das Tor... haben wir dich vorhin nicht gefragt. Du bist da.
Ich bin davon abgedriftet, weil Sven uns erzählte, was aus seiner Beerdigung läuft. Und ich habe dann überlegt, ob Hello Again besser als Tor-Jingle oder auf der Beerdigung passt. Aber ich glaube, ich habe da keine gute Antwort für.
Justus, dein Tor-Jingle, hatten wir den vorhin? Hattest du den vorhin schon ausgepackt?
Nee, mir fällt auch nicht so richtig was ein.
Obwohl, ist auch nicht nötig, glaube ich, bei deinen fußballerischen Künsten.
Hallo, wir waren mal Zweiter hier beim Fanclub-Turnier.
Es gibt noch ein Foto vom entscheidenden Gegentor im Finale. Golden Goal wurde da auf einmal gespielt.
Ja, auf einmal.
Während des Spiels wurde das entschieden.
Ja, ja, von Golle.
Katastrophe.
Weil wahrscheinlich jemand keinen Bock mehr hatte, dem Treiben da zuzuschauen.
Ja, aber das fechten wir nochmal an.
Ja, dann wäre es ja ins Elfmeterschießen gegangen.
Genau,
wie alle Runden zuvor auch.
Genau, das ging gar nicht. Aber da hatte ich auch kein Tor-Jingle.
Es sah auf jeden Fall nicht nach Tor-Jingle aus, ja.
Sag mal. Ich glaube, ich würde The Winner Takes It All von ABBA nehmen. Mm.
Aber es geht ja dann, wo setzt du denn dann ein in dem Lied?
Das müsste ich mir nochmal anhören. Nee,
weil es ist ja doch eher traurig, ne?
Klavierintro.
Das the loser toll. Standing small.
Ja, genau. Und dann läufst du also auf den Torwart zeigen, ja, zur Mittellinie genau. Zurück.
Wo den Gästeblock stellen und so den Ohren rumfummeln.
Also ich würde auf jeden Fall, allein schon um meiner körperlichen Konstitution gerecht werden, ich würde Atemlos von Helene Fischer nehmen.
Oh, das ist lustig, ich muss sagen. Ich glaube, ich nehme Ärzte, wo nur Arschloch und dann Ende.
Mm.
Ja, ich weiß es nicht. Ich habe das vorhin auch schon kapituliert. Ich hatte nur erzählt, dass auf meiner...
Du, immerhin hatten wir jetzt Songs, weil vorhin haben wir gar keine Antwort jetzt drauf gehabt.
Lass ihn doch über seine Beerdigung.
Ja, stimmt.
Keiner interessiert sich für meine Beerdigung. Du wirst auf jeden Fall was verpassen, Tim. Läuft nämlich mit dem Zeppelin ins Jenseits von den Kassierern. Das wird richtig schön. In Wolfsburg, in der Wölfi-Kurve.
Hast du ihn jetzt die Asche verstreut?
Von deiner Beerdigung ausgeladen? Das wäre ein geiler Move.
Wollen wir mal sehen, wer länger durchhält.
Sag ich, will ich es mal so formulieren.
Apropos atemlos. So, wir müssen die nächste Frage, bevor es hier völlig ausartet.
Justus, welcher St. Pauli-Spieler erzielt die meisten Tore in der Saison? In den restlichen 14 Spielen, wohlgemerkt. Und wie viele?
Jojo Eggestein, 6 Stück.
Warum?
Weil er sich's verdient hat.
Boah, ja, genau, das große Radschwingen.
Ja, genau, absolut.
Hat er sich verdient.
Ja, sehe ich auch hat schon. Er sich.
Weißt du, was der sich auch verdient hätte, bald mal?
Einen eigenen Tor-Jingle?
Was wird denn zu Jojo Eggestein passen?
Eine Eggestein.
Oh, deep.
Ja, nee, das. Da gibt es bestimmt mehr bei Jojo Eggestein.
Oder was von den Rolling Stones? Wegen Stein. Egge, Stein. Okay, wenn man es erklären muss, ist es schon nicht mehr so gut.
Ja.
Tonstein.
Papa was a Rolling Stone. ja, nee, auch nicht so gut.
Ja, aber was hat er sich denn, das meintest du ja wahrscheinlich nicht, was hat er sich denn verdient?
Die Tore, meinte er. Du hast ja gesagt, weil sich die Tore. Du hast ja gesagt,
Du hast das doch gesagt.
Ja, genau.
Ja, aber dann hast du gesagt, was er sich auch noch verdient hätte. Ich dachte, da kommt jetzt noch was.
Ja.
Und daraufhin habe ich doch gesagt.
Wollte ich sagen, ja. Wollte ich sagen.
Was?
Wollte ich sagen. Einen neuen Vertrag hätte er sich verdient.
Der läuft so. Ich dachte, den Genossenschaftsamt.
Ja, okay, mach einmal weiter.
Das ist ja fast so viel wert wie ein neuer Vertrag.
Ja, wenn es so weitergeht.
Der läuft nämlich aus. So. Wenn der noch 6 Tore macht, dann wird es langsam teuer, glaube ich.
Ist mir wert.
Ja? Sven, welcher Spieler erzielt denn die meisten Tore jetzt vom FC St. Pauli noch?
Ja, vorhin in der letzten Runde, als wir hier aufgenommen haben, war die Reihenfolge anders. Da hat Mike Gilavugi genannt und dem hätte ich mich angeschlossen, wenn ich da dran gekommen wäre. Es tut mir leid, Mike, ich musste dir das jetzt, ich pflichte dir einfach bei. Schön, dass wir so gemeinsam Fußballsachverstand hier haben.
Oh, das ist eigentlich was anderes.
Ja?
Nein.
Come on. Ich sag, er macht nur, du hast glaube ich 7 Tore gesagt, ich sag, er macht 5. Oder sag mal was anderes jetzt.
Dann sag ich, es geht ja mit ab jetzt, ne? Also ja, dann sag
einmal noch kurz zu Gilavugi. Da gibt es ja eine kolportierte, eine Kaufoption in dem Vertrag. Und die Spatzen pfeifen es von den Dächern, dass die Summe unter 3 Millionen Euro liegen soll. Und da du das ja jetzt beantwortet hast, Sven, und ja schon erzählt hast, dass du durchaus passionierter Experte beim Football Manager bist, lohnt sich sowas für den FC St. Pauli? Ist das ein No-Brainer sozusagen?
Sofort ziehen den Mann. Ich meine, ich habe ja schon gespoilert, der macht nochmal 5 Tore in den heutigen Zeiten.
Ja, ich meine, also die
sind ja 2,x Millionen nichts.
Die macht er sowieso, ja gut, wenn er jetzt noch 5 Tore macht, dann steht er schon bei 10. Das lohnt sich dann ja.
Absolut.
Ich finde es ja ganz interessant, dass jetzt bei Augsburg und aber auch Mainz, das sind ja so 2 Clubs, die bedienen sich ja gerne in Frankreich, ne? Also so französische Spieler, und Augsburg hat da jetzt, glaube ich, ein System draus gemacht. Und dann hatte jetzt letztens jemand bei uns im Blog auf der Seite einen Kommentar abgegeben und gesagt, das muss der FC St. Pauli auch machen, obwohl das gar nicht so der Scouting-Bereich ist anscheinend von denen, weil die französische Liga komplett kollabiert finanziell und die alle ihre Spieler nicht mehr bezahlen können, wollen und loswerden wollen.
Auch nicht Kylian Mbappé.
Ja, deswegen spielt er auch bei Real Madrid jetzt.
Ja, deswegen genau. Spielt er ja. Aber der Wumms-Song geht noch über PSG.
Ja, ja.
Da bleibe ich dann immer stehen.
Madrid, PSG, Hauptsache Italien, ne?
Ja, so. Genau. Mike, welcher St. Pauli-Spieler erzielt die meisten Tore, ne?
Weil Sven jetzt ja schon Gilavugi genommen hat, nehme ich jetzt Ilias Saad.
Ah, Elias.
Habe ich ihn dir weggenommen?
Der Messias. Sad. Ja, mir hast du den auch weggenommen. Also ich hätte mich für einen von den dreien entschieden. Mir bleibt ja nicht mehr so viel über. Ich weiß gar nicht, ob irgendein anderer Spieler überhaupt
könntest jetzt mal gemacht hat. Du könntest jetzt mal wirklich eine steile These bringen und Hauke Wahl nennen.
Ich sag Dapo, nachdem man den...
Jackson Irvine. Weil der nach hinten nichts tut.
Ja.
Kann er vorne machen.
Der hat noch einen Wumms, meinst du, ja.
Ah, ja. Oh, Wumms-Songs.
Ja. Ja, Dapo-Song, ja.
Gibt es einen Jackson-Song?
Ja. Nee, es gibt auch keinen St. Pauli-Song.
Oh. Ah, das ist ja enttäuschend. Mhm. Was wird denn bei Jackson, was kann man bei Jackson machen?
Boah, gibt es irgendwelche, also so wie ich den Humor von Wumms einschätze, wird es auf jeden Fall irgendwas mit dem Känguru zu tun haben dann.
Also, ja. Oder mit einer Kiwi. Nimm Kiwi. Ach nee, das ist ja das andere Land.
Das ist Neuseeland. Ja, ja. Sind Rufer, ne?
Ja,
deine
ja,
Bremer
ja,
Vergangenheit ja, sollte das kennen.
Ja, oh, ich hatte mal eine Autogrammkarte von Windenrufer an meiner Kinderzimmertür hängen. Neben Rune Bratzett, Frank Neubart, Johnny Otten und noch irgendwem.
Frank Ordenewitz bestimmt.
Ja, könnte sein. Und dann sind wir umgezogen. Und ich habe mein Zimmer leer geräumt, aber die Tür stand offen, das war von außen an meiner Kinderzimmertür, habe ich vergessen und meine Mutter hat sie einfach weggeschmissen.
Alter Falter.
Ja, bin ich heute noch sauer, wie ihr merkt.
Zu Recht.
Wie kann denn sowas passieren?
Ja,
also,
ja. Trage ich sie auch seit...
der hässliche Vogel, der
32 kommt. 32 Jahren, immer wieder.
Sah schon immer scheiße aus.
Ja, aber du musst dich jetzt ja festlegen, also?
Ja, komm, dann nehme ich halt Jacko. Dann.
So.
Man muss das, ja, aber das muss ja auch mal. Dann macht er halt noch.
Zwei Tore.
Zwei Tore.
Okay, dann wird das halt mit den 15 Punkten natürlich ein bisschen schwierig.
Ja. Nein, mit den 15 Punkten, das.
Hä, du hast auf 15 mal 0 getippt. 14 Mal, oder?
Ja.
Ja. Ich habe mich um die Frage komplett rumgewunden. Ich habe gar nichts gesagt dazu. Aber ich glaube auch, wir holen noch mehr Punkte als 14 oder auch als 15. Ich glaube, wir holen sogar eher so 20 oder so. Ich bin richtig positive biased. Sagen. Ich sage auch, dass Jackson Irvine noch zwei Tore macht.
So, nächste Frage.
Nächste Frage. Und ihr dürft jetzt nicht den Spieler nehmen, den ihr gerade eben hattet. Und wir fangen jetzt bei Sven an. Welcher Spieler wird alle überraschen und warum? St. Pauli-Spieler, völlig klar.
Boah, das ist aber wirklich undankbar, dass du mich jetzt damit so unvorbereitet konfrontierst, weil ab diesem Punkt haben wir noch nicht aufgenommen. Ja,
genau. Jetzt können wir mal überlegen. Wir sind schon bei 40 Minuten und das erste Mal war fast so lang, würde ich sagen, was wir da verpasst haben.
Ja. Ganz schnell. Keine Ahnung. Jackson Irvine, weil er zwei Tore macht.
Aber damit wird er uns ja nicht überraschen, sondern das
mich ist
ja
schon.
Das, was man... So tief schon gesunken in der Gunst. In der Torjägergunst.
Ja.
Meine Antwort steht.
Ja, es ist okay. Die steht. Ja, ich bin auch völlig okay. Mike.
Schwierig. Weil. Also es sind eigentlich wenig, die bisher ja enttäuscht haben. Und wenn du jetzt sagst, überraschen, meinst du ja positiv? Oder ist das wertfrei?
Du kann in alle Richtungen gehen. Also kann auch negative Überraschung sein.
Dann sage ich, Vasil wird voller Gurkentorwart auf einmal.
Nee, das glaube ich nicht. Nein, ich glaube einfach... Hauke Wahl wird noch ein Tor machen. Ich denke, das ist dann Überraschung genug.
Ja, das wäre tatsächlich überraschend. Lieber Hauke, wir würden uns sehr freuen, wenn du das schaffst.
Und bevor du das falsch verstehst, ne? Nicht wie Mauridis, nicht erst ein Eigentor oder so, sondern einfach nur
vorne Eigentor rein. Und Doppelpack danach, das kann er doch machen. Das ist für mich okay.
Glaubt ihr wirklich, dass er bis hierhin durchgehört hat? könnt ihr euch das vorstellen? Das würde mich überraschen. Das wäre für mich die Überraschung der Saison.
Nachdem er gehört hat, dass wir schon wieder eine Aufnahme verkackt haben, wird er bestimmt sagen, ihr seid so doof. Das kann auch nicht wahr sein.
Hauke, okay, lass ein Like da, bitte.
Oh Mann, ey. Ja, Hauke. Justus, welcher Spieler wird uns alle überraschen und warum?
Wir spielen ja 14 mal 0-0, also hat Vasil 19 Spiele, glaube ich.
Nee, mehr.
Hat er nicht 5 bis jetzt?
Er ist schon bei 7.
21 Spiele zu 0 gespielt. Da ist er in meiner Kicker-App rechts dabei, weiße Weste, da ist er aber ganz oben.
Und er stellt den ewigen Rekord von Olli Reck aus der Saison 88, 89 oder 87, 88. Irgendwie sowas mit 88 stellt er ein.
So. Ist das eine Überraschung?
Das wäre
ja. Er stellt ihn ein, er überschreitet ihn nicht.
22 Gegentore. Werder?
Ja, man nicht Gegentore,
ach so, sondern 21 mal.
Ja, achso, ich war schon einen Schritt weiter bei den Gesamtgegentoren am Ende der Saison. Wenn wir bei 22 landen, wäre das, glaube ich, die zweitbeste Bilanz dann in der Bundesliga-Geschichte. Und das wäre ja auch schon ein schöner Erfolg.
Das wäre ganz okay. Ja. Würde ich so nehmen. Ich glaube, die Überraschung wäre nicht, Vasil spielt so oft zu Null, sondern St. Pauli spielt er jetzt 14 Mal zu Null. 0-0.
Aber ja, ist auch eine Überraschung.
Ja, okay. Was da an Rekorden gebrochen werden würden, das wäre ganz gut. Also ich glaube...
Das ist gut. Du wurdest nicht gefragt, aber du antwortest
trotzdem. Ich antworte jetzt, weil die letzten zwei Antworten habe ich so halb nur gegeben. Ich glaube, Scott Banks wird uns alle überraschen.
Womit?
Mit unfassbar geilen Toren. Weil der hat das bisher noch gar nicht zeigen können.
Aber du hast ja gesagt, Jackson macht 2 und ist der mit den meisten.
Ja, man muss ja auch mal ein bisschen Hopping machen. Man muss ja Anlagen, Wertanlagen muss man ja breit streuen. Wie
beim Roulette auf Rot und Schwarz setzen.
Ja, okay.
Damit man dem Croupier noch was geben kann.
Ich sag euch, Scott Banks, das ist so, ich habe das irgendwie so, und ja, es gibt auch so, gibt natürlich viele Gründe, das auch nicht so zu sehen, aber ich glaube, das wäre halt, von dem habe ich, als der verlängert hat, ne, da habe ich gedacht, so, Alter, das könnte eine richtig gute Entscheidung gewesen sein, das könnte richtig gut werden, und irgendwie hat er es auch immer verpasst, und gerade in dem Moment, also dann ist er ja in Dortmund reingekommen und so, und hat in Dortmund ja auch gut gespielt, als er reinkommt, sondern das war so, dass man irgendwie dachte so, ja, jetzt kommt der, könnte er richtig kommen, weil dann ja auch die Spieler verletzt waren und so. Und dann hat er sich ja selber so schwer verletzt. Und ich glaube, und jetzt hat er natürlich auch Spieler da auf seiner Position, aber jetzt Gila Vogi vielleicht verletzt, muss man mal schauen. Vielleicht geht da was.
Vielleicht kriegt die Mannschaft auch einen Wumms-Song. Das würde mich auch überraschen.
Aber positiv.
Wenn die 14 mal zu 0 spielen, kriegen die auf jeden Fall
einen. Ja, auf jeden Fall. Dann kriegen, also...
0 zu 0 am Millantor.
Ich habe auf jeden Fall seit dieser Wintertransferphase unfassbare Angst vor Wumms, weil die bestimmt irgendwann ein ganz schlechtes Wortspiel mit Sands und Banks machen.
Habe ich auch schon richtig Angst vor.
Ja, total. Sands und Banks, was denn zum Beispiel?
Naja, irgendwas mit Sandbank, weiß ich noch nicht. Ich bin ja nicht bei Wumms.
Sag mal, das musste man dir jetzt erklären?
Ja. Also, aber irgendwas mit Sandbank, da hätte man ja sich schon mal ein bisschen mehr überlegen können.
Also, ja, aber außer so ist Wumms.
Irgendwas mit
so Sandbank. Ehrlich muss man sein.
Hä?
So ist Wumms. Ja. Das hat nicht das humoristische Niveau wie diese illustre Runde hier. Da wird in einer anderen Liga gespielt. Französische Zweite.
Also, wenn Wumms mal einen Podcast macht, dann...
Machen die bestimmt.
Höre ich nicht rein, glaube ich.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, ich hätte jetzt erwartet, dass da auch was kommt. Also ein Spruch mit Sands und Banks, aber...
Nee, auf das Niveau gehe ich nicht. So. Schlimm genug, dass ich zweimal im Jahr zum HSV gehe oder so. Man muss nicht alles mitnehmen.
Ja, okay. Das will ich jetzt ein bisschen enttäuschen. Na, aber okay, es ist okay. Mike, wer steigt denn ab? Und wer kommt in die Relegation? Und steigt die Mannschaft in der Relegation ab?
Also Regensburg auf jeden Fall.
Kommt noch in die Aufstiegsrelegation?
Nein, steigt ab. Ulm? Ja, okay, du weißt das wirklich aus der ersten Liga? Na, okay. Ich glaube irgendwie, Bochum schafft das noch. Auch unabhängig von diesem DFB-Urteil. Und dementsprechend...
Schafft das in die Relegation? Oder sogar auf...
Ja, wahrscheinlich. Also ich glaube, wenn sie es in die Relegation schaffen, schaffen sie auch den Klassenerhalt. Relegation können sie. Wir erinnern uns an letztes Jahr. Von daher, so viele Vereine sind dann auch nicht mehr in der Verlosung. Hoffenheim hat noch ein Spiel gegen Dortmund, deswegen werden die sich wieder retten. Dementsprechend bleiben nur Kiel und Heidenheim über für die direkten Abstiegsplätze.
Justus.
Ich glaube tatsächlich, Union steigt ab. Inzwischen.
Ach, die waren auch richtig scheiße.
Ja, fand ich auch, die waren echt schlecht.
Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen.
Ja, aber darum geht's ja nicht.
Und deswegen habe ich auch die anderen beiden.
Nächste Frage. Genau. Also ich glaube, Union und Kiel steigen ab. Und Relegation Heidenheim. Und der Erstligist gewinnt. Das ist ja offensichtlich inzwischen gesetzt.
Und gegen wen spielen die in der Relegation?
Heidenheim. Oh, da muss ich in der zweiten Liga mal kurz überlegen.
Sag nicht Regensburg.
Magdeburg.
Magdeburg, ja, auswärts. Die haben jetzt ja auswärts das dritte Mal in Folge
5. Ja, aber die gewinnen ja nicht zu Hause, wie der aufmerksame Lageleser vielleicht weiß, ja.
Ich wollte nichts sagen, also.
Sven, wer steigt ab? Wer kommt in die Relegation?
Also Bochum steigt sicher ab.
Safe. Danke, wollte ich auch sagen, ja.
Ich meine, wen haben die da als Trainer geholt? Rolf Schafstall oder Dieter Hecking? Sorry, das ist wirklich absolut. Das wird also auf keinen Fall.
Für uns hat's gereicht.
Ja. Hannes Bongard.
Das war, weil wir haben uns aber wirklich selten blöd angestellt, so Hannes Bongard. Die steigen sicher ab und ja, Kiel steigt auch sicher ab, weil Züge dahin zu voll. Und dann in die Relegation würde ich sagen, würde mich Union natürlich tierisch freuen, aber Hoffenheim auch. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Am Ende wahrscheinlich Union, weil Hoffenheim ja im Europacup ausgeschieden ist und jetzt ein bisschen mehr sich auf die Liga konzentrieren kann. Union wäre schön. Und dann verkacken die es auch gegen Magdeburg, weil die so auswärts stark sind.
Zählen aber nicht mehr auswärts. Ja. Ist auch in der Relegation
so. Ja, ist so. Ist überall so.
Ja, ist überall so. Finde ich blöd übrigens, die Regel.
Nee,
falls Quatsch. Das nochmal wen interessiert.
Nein, das ist wirklich absolut.
Was? Die Auswärts zur Regel fand ich richtig toll. Die hat total Sinn ergeben.
Ja, nein, ist gut, ne? Gar nicht. Das, die Abschaffung ist blöd. Während
Corona war das totaler Murks, aber sonst finde ich das richtig geil, Auswärts zur Regel.
Die Spiele sind doch viel zu früh schon entschieden.
Mhm. Wenn man hat man an der Relegation ja letzte Saison. Ja, hat
ja, aber
man
da gab es ja gar keine Auswärts zur Regel. Nee.
Ja.
Ja, aber nee, aber da war immer so von wegen, nee, komm, hast ein Auswärts zur gemacht, brauchst zu Hause nur noch rummauern. Das ist scheiße.
Sven, das ist das zweite Mal, dass hier so eine Grenze durch diese Sendung geht. Die offensichtlich kompetenten Leute sitzen hier und die anderen beiden sind halt auch da.
Wo war das denn das erste Mal? Bei diesem Mal würde ich es dir schon komplett...
Du sagst auch immer noch, VAR findest du super. Also ist okay, hier auf dieser Seite zu sitzen, Mike. Also da habe ich gar kein Problem mit.
Wo war es denn das erste Mal in dieser Sendung?
Das war der Teil, wo wir nicht aufgenommen hatten. Den kannst du dich nicht erinnern.
Ach so.
Ja. Nee, was haben wir denn vorhin besprochen? Wo?
Ja, weiß ich auch nicht mehr.
Nein, egal.
Ja. Schreibt es uns in die Kommentare.
Oh Mann. Also ich glaube übrigens, ich sage das mal
ja, auf jeden Fall.
Ungefragt. Ich glaube, dass Heidenheim sich noch rettet. Die steigen nicht ab, die müssen auch nicht in die Relegation, weil die werden noch, Frank Schmidt kriegt das nochmal geordneter. Ich glaube, dass Kiel sich auch rettet und ich glaube, dass Hoffenheim absteigt. Bochum steigt auf jeden Fall auch ab, sehe ich auch so. Und zwar steigt Hoffenheim ab, weil da das im Verein total kaputt ist. Und das sagen die Spieler ja auch und so. Und das war ja auch vorher klar, hier schon Schlammschlacht auf Führungsebene und so. Und das gibt Spielern, gerade wenn es dreckig wird, ne, gerade wenn es so Spiele werden, die so richtig scheiße sind, da wird Heidenheim nämlich da sein. Die werden nämlich die ganze Saison über unangenehm sein. Und Hoffenheim, die sagen halt so, ja, Hoffenheim ist mir scheißegal. Habe ich überhaupt kein Herz für. Und ich finde die ganzen Leute hier auch scheiße, weil was die mit Rosen und dem Trainer und wem auch immer gemacht haben. Ist mir egal, ich suche mir einen neuen Verein, scheiß ich drauf. Tschüss.
Ist auf jeden Fall eine gute These. Vor allem, weil man davon ausgehen kann, dass sie wahrscheinlich nicht unbedingt, also ja, die haben wahrscheinlich Ausstiegsklauseln, die meisten Leute. Also sie werden auf keinen Fall mit in die zweite Liga gehen. Die wissen, für sie verbessert sich dann die Vertragssituation, die Verhandlungssituation. Und wer will schon in Hoffenheim spielen, ist eh nur eine Durchgangsstation. Und dann sind solche Vereine nämlich im Arsch.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, also das war schon von Saisonbeginn an, als sie da wurde ja der Rosen entlassen und etliche weitere Leute so Knall auf Fall. Und da gab es ja auch Riesenalarm und dass da so um Dietmar Hopp da wieder mehr Einfluss genommen wird. Und das hat ja tierisch gebrodelt schon. Und jetzt hat der André Kramaric, der hatte das ja jetzt auch vor ein paar Wochen im Interview gesagt, dass das scheiße ist und die Stimmung im Verein auch total scheiße sei und so. Und so diese, das gibt den Spielern auch ein Alibi, ne? Also das ist ja dann auch so, ich glaube, Timo Schulz hat das bei Being Timo Schulz sogar im Podcast gesagt, dass das Unruhe im Umfeld Spielern auch ein Alibi geben kann. Und gerade wenn das so diese Do-or-Die-Sachen sind, wo du dann halt nicht mehr über spielerische Klasse kommen kannst, sondern über Kampf und Intensität und so, da wird Hoffenheim nicht mit dabei sein. Deswegen bin ich mir sicher, oder ist meine These, dass Hoffenheim absteigt. Und ich würde sogar vermuten, dass Kiel noch in die Relegation kommt und Hoffenheim sogar direkt runter muss.
Also, nächsten Spiele von Hoffenheim. Zu Hause Union, Mentalitätsspiel. Dann in Bremen gegen Stuttgart, beides schwierig. Und dann kommt's in Bochum gegen Heidenheim, auf St. Pauli gegen Augsburg. Die vier Spiele hintereinander, hopp oder top.
Da wissen wir bis zur nächsten Sendung auf jeden Fall schon final mehr, wenn der Turnus so bleibt.
Ja, da wissen wir schon, was 2027
ist. Ja, aber ist auf jeden Fall eine gute These.
Ja, also ich bin da auch nicht traurig drüber, über die These.
Aber die haben doch jetzt, wen haben die, diesen Gift?
Ja, es ist ein super Spieler und so. Der ist vielleicht noch unverbrauchter, aber der Rest ist ja schon, das ist ja alles, die sind ja alle durch. Ich glaube, da ist die Stimmung komplett im Arsch.
Ja. Und die müssen auch keine Angst haben, dass sie irgendwie nach dem Abstieg dann einmal ums Stadion gejagt werden. Interessiert am Ende eh keinen.
Ja, so ungefähr. Ja, also.
Mähdrescher.
Also wäre auf jeden Fall kein Verein, den man irgendwie vermissen würde. Passt schon.
Ja, also ich finde es bemerkenswert, weil ja die Fanszene sich ja gerade so, jetzt bei dem Thema macht die sich ja total gerade, aber der bringt halt gar nichts, ne? Also, und das ist halt, ich glaube, das wird irgendwann, fällt das so Verein, auch so Wolfsburg und so, denen fällt das vor die Füße, dass die keinerlei emotionale Bindung haben. Und dass die Spieler auch nicht sagen, geil, es ist so geil für Wolfsburg zu spielen, es ist geil für Hoffenheim zu spielen. Und die sagen, es ist geil, Bundesliga zu spielen, aber das könnte ich auch woanders machen.
Ja.
Und hier bei St. Pauli ist zumindest meine Hoffnung, dass das manchmal so ist, dass die Spieler sagen, ja, es ist geil, in Hamburg bei St. Pauli Fußball zu spielen, hier im Millerntor, deswegen alles geil, geil, geil. Und da glaube ich halt, dass das in Hoffenheim nicht so ist und dass Spieler da nicht so dranhängen, wenn die sagen, scheiße, dem Verein geht's schlecht, ich habe hier einen, das packt mich irgendwie. Ich glaube, und vor allem, wenn dann da im Verein da irgendwie scheiße läuft oder was die Spieler scheiße finden, dann werden die sagen, ja, ich mach hier Dienst nach Vorschrift und tschüss.
Ja, ist bestimmt irgendwie was dran. Das gibt ja auch
die. Ich wünsche es mir, weil dann werden wir einen Konkurrenten weniger.
Absolut. Und es gibt, wo du Wolfsburg sagst, da gab es ja auch früher die alte Geschichte des Walters Iwanauskas. Die Jüngeren werden sich noch erinnern. Der hatte in Wolfsburg schon halbwegs unterschrieben oder war schon halb da, aber seine Frau hat irgendwie gesagt, ich ziehe nicht nach Wolfsburg, ich will da nicht wohnen. Und genau das ist es ja. Die Arbeitszeit ist ja immer auch Lebenszeit. Und keine Ahnung, was willst du da, wenn du woanders hingehen kannst? Und das ist am Ende, wenn die in so kippeligen Situationen sind.
Was mit Pablo Dia?
Der doch in Berlin gewohnt hat, in Wolfsburg Berlin gespielt hat. Ja. Da hat doch der ICE nicht gehalten dann in Wolfsburg.
Mehrfach.
Mit Zug beim Training. Zur Arbeit.
Beim Thema Deutsche Bahn haben wir wahrscheinlich noch einen Zettel gleich, ne? Als Abschluss.
Wie ist ein Monat Hartmut Medorn bei uns zu Gast in der Sendung?
Und Mario Barth.
Und Walter Iwanauskas.
Ist auf jeden Fall immer noch besser als das, was bei Karin Mioska gestern saß, aber okay.
Oh ja.
Ganz schlimm.
Hast du noch eine Frage?
Nein, ich habe keine Fragen mehr. Wir sind hier durch.
Gott sei Dank.
Mike ist total erleichtert.
Weil die Aufnahme noch läuft.
Ich habe auch immer schon panisch auf den Sekundenzeiger geguckt. Aber es läuft.
Wie spät haben wir es? Wie viele Stunden haben wir schon zusammen?
Sekundenzeiger gibt es da?
Auf einer digitalen Anzeige ist doch egal.
Digitaler Sekundenzeiger. Mein Kopf übersetzt das direkt in so eine.
Ich habe nämlich noch ein Thema mitgebracht, aber das kann ich auch in die nächste Sendung.
Nein, vorbeigen. Bitte, los, das leg los.
Seid ihr noch bereit?
Ich war bereit,
sind wir gesundheitlich und stimmungstechnisch ein bisschen angeschlagen heute.
Ich trinke einen Schluck.
Aber ich trage das Thema seit einiger Zeit mit mir rum. Und ich muss sagen,
der Spannungsbogen.
Ja, wirklich, jetzt geht's los.
Jetzt lasse ich es mal raus. Mike.
Spielst mal wilde Sau heute, oder was?
Auch du, aber nicht nur du. Aber du stehst für mich an der Spitze dieser Bewegung.
Oh.
Schreibst
los geht's.
In den Blogs von einem 1-2 Auswärtssieg, den wir gefeiert haben.
Ja. Ich weiß.
Ich gehe noch einen Schritt weiter.
Ja.
Ich zitiere wörtlich.
Das passiert mir nicht.
Wo Union mit 6-10 Siegen vorne liegt.
Ja.
Das geht so nicht. Also erstmal, wenn man über seinen eigenen Verein spricht, dann muss man, egal ob man zu Hause oder auswärts spielt, die eigene Trefferanzahl nach vorne stellen. Und wenn wir über Union mit 6-10, man kann nur mit 10-6 vorne liegen. Aber das, wie gesagt, zu Recht guckst du zerknirscht, aber dieses Phänomen breitet sich weiter aus. Du wirst es wahrscheinlich auch nicht in die Welt gebracht haben, aber meiner Meinung nach müssen wir da mal Einhalt gebieten.
Ja,
mich macht das wirklich ganz nervös im Kopf, wenn ich sowas lese. Ich gehe doch nicht nach Hause und meine Mutter fragt mich, wie habt ihr gegen TV Welle gespielt? Und ich sag 0-4.
Gewonnen.
Gewonnen.
Ja, genau.
Das geht nicht.
Ja, genau.
Das geht so nicht.
Ich habe das Thema letztens gehabt mit Nina, als sie hier Verein und Fanszene geschrieben hat. Da hatte ich das Thema mit ihr. Und ich habe, glaube ich, auch letztens beim St. Pauli-Quiz hatte ich irgendwo ein Ergebnis. St. Pauli verspielt eine 3-0-Führung. Und das war eine 3-0-Führung in Dresden. Und bei uns in der Bezugsgruppe gibt's die Regel, St. Pauli-Ergebnisse immer Heim St. Pauli. Also wie steht's in Wuppertal, ne? Wie steht's bei St. Pauli in Wuppertal? 0-1. Dann denkst du ja, ne, führen wir jetzt oder liegen wir hinten? So, scheiße. Und da haben wir irgendwann mal, gibt's die Regel, immer aus Sicht des FC St. Pauli. So wurde das eingeführt bei uns.
Also ich möchte einmal kurz anmerken, wir haben irgendwann dieses Thema schon mal hier gehabt.
Ja, hatten wir schon mal.
Oh. Weil mein Sohn sollte irgendwie, war unterwegs und hat
der
dann...
Der hat hier was gesimst, wie wir alten Leute sagen.
Wahrscheinlich. Also er hat mir mit einem mobilen Endgerät ein Ergebnis übermittelt, schriftlich. Und da war das Ergebnis dann 0-1. Und ich wusste halt nicht, weil das auswärts war, für ihn oder gegen ihn. Und daraufhin, da bin ich total bei dir, also wichtig ist mir bei der Geschichte, so wie du es vorgelesen hast, dass da auf jeden Fall Auswärtssieg beistand, weil, und damit erkläre ich jetzt kurz, warum ich das so mache, ich ja immer in den kleinen Absätzen in der Lage, die beiden Vereine in Fettschrift schreibe und dann das Ergebnis auch in Fettschrift. Und da steht das dann auf jeden Fall so. Es kann aber sein, dass das Ergebnis erst 2-3 Zeilen später kommt, nachdem noch anderer Text da war. Und dann ist es halt für die Leute, die einfach diesen Text nur überfliegen, die sehen halt nur Fettschrift heim, Fettschrift auswärts, Fettschrift Ergebnis. Wenn ich da dann, weil ich dann vom Text her formulieren würde, der Auswärtsverein hat gewonnen, dann würde ich ja die umdrehen müssen.
Das ist doch kompletter.
Also, ich bin grundsätzlich bei dir. Ja. Ich muss das teilweise schriftlich etwas anders handeln. Bemühe mich dann auf jeden Fall darum, dass da das Wort irgendwie nochmal genannt wird. Aber ich kann das grundsätzlich verstehen.
Also, bei mir wirst du das noch nie gelesen haben, weil ich mache das immer. Ich mache Auswärtssieg ist immer aus Sicht dann, wenn das Auswärtsteam gewonnen hat, ist immer 2-0 Auswärtssieg, wenn das Auswärtsteam gewonnen hat. Weil ich finde das auch komplett Quatsch, also wenn er 0-2 Auswärtssieg wird, klingt ja, oder die 5-0 Auswärtsniederlage. Also das schreibt man ja nicht.
Ja. Moment. Jetzt wird es aber richtig kompliziert.
Die 5-0 Auswärts.
Ja, wir haben 5-0 verloren, kann man schon sagen. Wenn man aus seiner,
wenn der FC St. Pauli 5-0 Auswärts verliert, was ja nicht mehr vorkommen würde, dann würde man doch schreiben, die 5-0 Auswärtsniederlage des FC St. Pauli.
Dann schreibt man Tim wäre es dann eine 0-5 Auswärtsniederlage.
Das ist doch Quatsch.
Ja, das kann man auch.
Da ja, ich schreibe auch einfach 0-5 Niederlage, weil das total Quatsch ist. Weil 0-5, es ist ja aus Sicht des FC St. Pauli 0-5 verloren. Du hast ja auch immer, in jedem Satz hast du ja eigentlich einen Bezug. Du schreibst ja nicht, also du hast ja einen Bezug, von welchem Team du gerade spielst.
Ja, aber wenn du das so schreiben würdest, die 5, also ich würde schreiben, die 5-0 Niederlage des FC St. Pauli. Nicht die 0-5-Niederlage des FC St. Pauli. Das würde ich nicht schreiben. Und bei Sieg genauso. 5-0 Sieg des FC St. Pauli.
Würde ich gleich. Mal.
Und 0-5 Sieg schreibst du auch? Würdest du auch sagen?
Nein. Nein, sage ich doch gerade. Ich sage 5-0 Sieg und 5-0 Niederlage. Wie kann denn da die Frage sein, sagst du 0-5 Niederlage? Weil es steht doch dahinter, ob Sieg oder Niederlage ist.
Tim, das Leben ist nicht schwarz-weiß. Manchmal sind Themen vielschichtiger.
Ja, aber das ist auch so ein Nebengleis irgendwie. Das kann man tatsächlich, das wurde auch schon immer variabel gehandelt.
Ja, aber das
brechen wir jetzt fertig. Colin wusste es nicht genau folgen bei seinen Ausführungen. Ich hatte das Gefühl,
du bist einmal. Der FC St. Pauli hatte eine 5-0-Niederlage. Der FC St. Pauli hatte einen 5-0-Sieg. Das würde ich beides so schreiben.
Ja, würde ich
auch. In dem Satz. Wenn ich das so in einen Satz schreiben würde, würde ich das beides so schreiben.
Also der FC St. Pauli hatte eine 5-0-Niederlage. Den Satz schreiben wir auf gar keinen Fall. Hatte eine 5-0-Niederlage.
Ja, nun sei doch nicht pingelig.
Das sind alles Stilfragen. Da gibt's so viele Optionen, wie es überhaupt tolle Optionen gibt. Aber wenn ich lese, der FC St. Pauli hat 1-2 in Freiburg gewonnen, dann kriege ich Gehirnbreite. Das kann ich nicht aushalten. Ich meine das wirklich ernst. Mich macht das richtig nervös, wenn ich sowas liege. Das ist ungefähr so wie...
Das Gute ist, man merkt es gar nicht.
Jetzt fangen die HSVer schon an, irgendwie blau-weiß-schwarz alles voll zu malen. Aber eigentlich ist das doch schwarz-weiß-blau.
Scheiß nee, HSV. Das stimmt nicht. Bei uns, weil es sich mit... also wenn du HSVer fragst, ist es immer blau-weiß-schwarz. Und wir haben das umgetextet auf schwarz-weiß-blau wegen keine Sau.
Früher war das schwarz, aber unten, wenn die gemalt haben.
Ich habe die Diskussion mal mit meiner Kollegin geführt und die hat nämlich auch blau-weiß-schwarz gesagt. Ich habe gesagt, nee, das heißt doch schwarz-weiß-blau. Hat sie gesagt, nee, stimmt nicht.
Schwarz-weiß-blau, da gibt es doch irgend so ein Lied. Justus, sing mal.
Wir sind schlau, wir sind Fans vom HSV.
Auf jeden Fall. Schwarz-weiß-blau, HSV, das gibt's doch.
Nein,
wir sind, doch jede
wir
Nacht.
Sind schlau, wir sind Fans vom HSV, ist doch...
ist doch jede Nacht.
Auf der Wumms-Playlist.
Auf der Wumms-Playlist, damit du...
Seit da immer von 1 zu 2 auswärts geschrieben wird, höre ich das jede Nacht. Bis du in
die tiefe Bewusstlosigkeit fällst.
Ich höre nur Björn Schwinkendorf. Das höre ich jede Nacht. So. Ist ein Insider.
Okay, besser als...
Also mein Zettel ist leer.
Gott sei Dank, sagte ich schon vor 10 Minuten. Ja.
Es fühlt sich an wie eine
5-0-Niederlage.
Gesprochen haben.
Ja. Ganz ehrlich.
War eine anstrengende Nachspielzeit für uns alle.
Ich nehme das Thema nochmal mit. Ich versuche das nochmal bewusster zu formulieren.
Ist klar.
Darf ich jetzt den Stopp-Button drücken?
Ja, unbedingt.
Bitte. Gut.
Wenn man ihn drücken kann.
Schön. Feierabend für euch all. Danke, dass ihr bis hierhin durchgehört habt. Hauke, bitte hinterlass
ein Like. Wir müssen was anderes sagen, nicht ein Like, sondern er muss irgendwas...
Ah ja, Hauke, schreib in die Kommentare, ich mach noch ein Tor.
Ja, genau, das ist gut.
Ja. Gut.
Tschüss, ihr beiden.
Tschüss.